Hallo, hallo. Guten Abend. Ja, ist schon wieder Dezember geworden, ne? Schon wieder Kongress. Und ich sehe an den Rändern unter den Augen, dass der, glaube ich, ganz gut läuft. Wir sind auch dieses Jahr wieder dabei und machen Security Nightmares. Den Abgesang vom Todernsten in Vollspaß. Und danach kommt dann die Abschlussveranstaltung, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir hoffen, dass wir euch bis dahin noch ein bisschen gut unterhalten können. Wir wollen ja, wie jedes Jahr, über Security Nightmares sprechen, also die Dinge, die einen als Systemadministrator, Bürger,
Netzbewohner
vielleicht den einen oder anderen Abend nicht so gut einschlafen lassen oder schweißgebadet aufwachen lassen. Das kann man ja grundsätzlich unterteilen in die zwei Kategorien Security Nightmares, die wir haben wollen. Also Exempel, die mal statuiert werden müssen oder so, weil es an der Zeit ist, weil es wichtig ist, einen Punkt zu machen. Und dann die Dinge, die stören oder die mit viel Generve dann doch nichts bringen. Davon hatten wir gerade auch ein paar. Deswegen fangen wir damit vielleicht an. Grundsätzlich ist aber der Punkt, wenn ich vorgewarnt bin, dann habe ich noch eine Chance zu reagieren. Und deswegen setzen wir hier. Wir zählen ja auch auf euch. Wie jedes Jahr wollen wir hier die Mikrofone schön kreisen lassen und von euch hören, was ihr denn denkt, was nächstes Jahr so passieren wird.
Sind die Saalengel mit den Mikrofonen anwesend?
Ja.
Gut.
Super.
Ja, traditionell gibt es eigentlich auf jedem Chaos-Kongress seit, ich glaube, mittlerweile 6 Jahren ein sogenanntes Abuse-Telefon. Dabei handelt es sich um die Telefonnummer, die man kurz und knapp als die Ich-bin-gehackt-Hotline beschreiben könnte.
Die Hotline für Gehacktes?
Genau. Und in der Regel rufen da halt irgendwie so 1-2 Leute an, die halt ein Problem haben, weil sie eine Sicherheitsschwankung hatten, die von diesem Kongress ausgeht. Manchmal ist es ein bisschen ernster, dann haben wir irgendwie noch Besuch von der Staatsmacht. Was wir auf diesem Kongress zum ersten Mal hatten, war sowas wie den Volkszorn.
Ja, ich weiß nicht, ob man das an meiner Stimme hört. Im Moment geht's noch, aber ich werde dieses Jahr bestimmt schneller heiser, weil ich schon irgendwie eine gewisse Vorheiserkeit habe, nämlich irgendwie ein paar Stunden an dem Telefon heute. Und ich kann euch sagen, das ist, wie war das, selbstgerechte
Empörung.
Empörung, ja.
Ja.
Wird auch kurz von Terry Pratchett in dem letzten Roman irgendwie behandelt, dass das ja eine von den Kräften ist, mit denen man, weil es davon so viel gibt, dass man damit echt viel anfangen kann. Und da draußen sind ziemlich viele Leute, ich glaube so
18.000.
Die das alles überhaupt gar nicht witzig finden. Ja, überhaupt gar nicht witzig. So, ihr Arschlöcher.
Wer ist denn hier verantwortlich? Es muss doch einen Verantwortlichen geben. Genau, gerade ist der Verantwortliche da.
Würde der Verantwortliche bitte nochmal aufstehen? Und wenn wir dann sagen, ja, die Polizei war schon da. Ah, prima. Es gehen also auch noch ein paar Dinge richtig schnell hier. So. Das kommt gut. Also das war schwierig dieses Jahr. Wir hatten da ja den Fall, dass so ein Hausmeister der so ganz viele Wohnungen betreut oder so, quasi seinen Schlüssel hat, ich weiß auch nicht, so unter die Fußmatte gelegt. Ist vielleicht also die richtige
in den Blumenkasten
Analogie.
Gesteckt.
Ja, also von so einer Kleinstadt. Also der Hausmeister einer Kleinstadt, 18.000, der hat also den Master Key unter die Hausmatte gelegt von irgendwem oder so ähnlich.
Und wie wir gerade erfahren haben, war es noch nicht mal der Hausmeister, sondern das Reinigungspersonal.
Ja, genau. Und dann ist einer losgegangen und hat irgendwie alle Türen aufgeschlossen. Und Zettel hinterlegt, wo drin steht, der Schlüssel ist geklaut oder so ähnlich. Und wer ist schuld?
Also.
Na, der mit dem Zettel, das Arsch. Ja, ich meine, wieso wagt er es, den Schlüssel unter der Matte hervorzuholen und die Türen aufzuschließen und einen Zettel hinzulegen? Und natürlich ist man dann erstmal geplättet von dem, was einem so entgegenkommt. Bevor einem dann, die ganzen Sprüche mit dem verantwortungslosen Handeln und das kann man doch nicht machen und irgendwie, ne, was weiß ich, die Post zu hacken sei ja das eine oder die Bahn und aber ich will doch hier nur mein Geld verdienen und womit habe ich es denn verdient?
Genau. Also in diesem Fall war es halt so, um es mal ein bisschen konkreter zu machen, dass halt ein Provider gehackt wurde, der eigentlich fast zur Familie gehört, muss man schon sagen, also wo halt durchaus auch irgendwie die durchaus dem CCC sehr freundlich gegenübergestellt waren, zumindest eine Weile lang. ich finde mittlerweile nicht mehr ganz so komisch. Die sind halt nun in einigermaßen Schwierigkeiten, weil sie halt sagen, okay, wir verlieren halt Kunden, das ist halt ein kleiner ISP, der irgendwie gerade versucht, wieder auf die Beine zu kommen und so weiter und so fort. Und wir hatten gerade längere Diskussionen darüber, wie sieht es denn eigentlich mit der Hackerethik aus? So, also aus reiner, purer Interpretation der Hackerethik war die Aktion ja eigentlich nicht so schlimm.
Genau, und das gibt die spannende Frage, was ist eigentlich schlimm? Ja? Und dann so, ich meine, was ist denn eigentlich passiert? Ich meine, hey, da irgendwie sind eine Menge Index.HTMLs weggekommen und stattdessen stand da eine andere Index.HTML, aber die alte war ja auch noch da und die Daten fehlen gar nicht und so ein Motto, was wollt ihr eigentlich? Ne? So, ich meine, ist es wirklich schlimm? Na, und die Antwort ist, mein Shop funktioniert nicht, meine Webseite ist weg. Ja, hör mal zu, da ist nur die Index.HTML und so. Meine Webseite geht nicht.
Und mein Shop geht nicht. 1.000 Euro am Tag.
Ja, whatever. Aber, hör mal zu, also Index.HTML. Und das ist ja gar nicht mehr mein Server, da seid jetzt ihr drauf. Wie, wieso? Nein, gar nicht. Nee, da kann man dann klicken und dann ist mal bei euch. Also wart ihr's. Und das ist der Moment, wo man feststellt, dass man ganz schön viele Gänge zurückschalten muss. Und zwar, ja, ich weiß nicht, also ich meine, meinem Vater muss ich auch alle 3 Monate mal das Internet erklären. So, und dann so auf dem Niveau. Und das ist dann natürlich, dann stellt man sich schon die Frage, ich meine, was ist jetzt, war das jetzt verantwortungslos oder nicht oder was? Und wenn man einen Moment drüber nachdenkt, stellt man fest, es ist ja doch eigentlich wie mit der Sicherheit. Sicher, unsicher gibt's eh nicht. Ja, etwas ist sicher, es gibt's nicht. Etwas ist unsicher, alles ist unsicher auf irgendeinem Niveau. Kommt drauf an, wer kommt. Und so ähnlich ist das wohl dann auch mit dem verantwortungsvollen Handeln. Ja, also absolut gibt's das nicht. Ja, war das jetzt verantwortungsvoll? Also ich meine, was hätte man auch machen können? Eine Menge Dinge hätte man auch machen können, denke ich. Da geht ja, brennt ja dann meine Fantasie schnell mit mir durch. Ne? Ich sehe Bilder, die wir aus dem Irak kennen, irgendwie auf Webseiten. Ich sehe keine Backups und irgendwie das macht natürlich dann noch viel, viel, viel mehr Ärger. Also von daher haben wir da so eine Skala von Grauwerten des verantwortungsvollen Handelns. So, und ganz links außen wäre vielleicht gewesen, dem Provider Bescheid sagen und vielleicht
nichts weiter tun,
so, oder 10 Seiten oder so 100 oder mal gucken, wer da so drauf ist und sich dann ein paar rauspicken und sowas. Und ganz links außen wäre natürlich RM-RF-Stern.
Naja, dann, was uns dabei so ein bisschen klarer wurde, war, dass Wissen natürlich Macht ist. Das wissen wir alle so, kennen wir als Phrase. Worum es ja aber eigentlich geht, ist Wissensvorsprung. Also das wurde mir heute am Telefon auch wieder mal so klar, dass da draußen sind einfach richtig viele Leute unterwegs, die können mit dem Begriff Index.html genau nichts anfangen. So gar nichts. So, da brauchen man nicht mal versuchen, denen zu erklären. Das ist vollständig außerhalb ihrer Realität. Die haben da eine Webseite und auf der Webseite ist jetzt was anderes und wenn man draufklickt, ist man im Chaos Computer Club. Und was wir halt verstehen müssen, ist, dass selbst ein geringer Wissensvorsprung, nämlich zu wissen, was eine Index.html ist und dass man die umbenennen kann, tatsächlich Macht erzeugt in diesem Augenblick und dass diese Macht verantwortungsvollen Umgang benötigt. Das heißt, dass wir verstehen müssen, dass immer weniger Wissensvorsprung immer mehr Macht bedeutet. Weil Sachen, die für uns selbstverständlich sind, weil wir damit aufgewachsen sind, weil wir irgendwie Webserver programmiert haben, irgendwie als es gerade die ersten gab, weil wir irgendwie HTML fließend runterschreiben können.
Und Copy, all diese Dinge, Con, Index, HTML.
Ja. Das sind einfach Sachen, von denen man nicht erwarten würde, so rein aus dem Bauch raus, dass sie tatsächlich eine Verantwortung implizieren. Aber es tut's. Das heißt, was wir lernen müssen, ist vielleicht ein bisschen besser damit umzugehen, was wir können. Und einfach mal kurz drüber nachzudenken, was passiert denn dann eigentlich?
Ja, und das ist ja auf eine Art neu. Also ich meine, früher war es ja so, wenn man auch irgendwen draufgehauen hatte, der einen Computer hatte, dann war das im Zweifelsfall einer, der sich das Gehauenwerden auch leisten konnte. Weil er hatte ja einen Computer.
So. Oder zumindest hat er es auf jeden Fall verdient, weil er hatte ja einen Computer.
So, und inzwischen ist es aber so, jeder hat einen Computer und irgendwie, ich weiß nicht, Massenohrfeigen austeilen, ist ja dann also ich meine, halt, ne? Da trifft man doch viele Unschuldige.
Ja, also eine ganze Kleinstadt-Ohrfeigen, nur mal so als Analogie. Ich meine, so manchmal morgens denkt man
also
ja
selbst,
schon.
Also selbst in Seattle gibt es Leute, die das nicht verdient hätten. Oder Redmond, Entschuldigung, Seattle ist ein ganzer Staat. Ich bin zu weit.
Ja, also was wir eigentlich mal anregen wollen ist, bevor man so ein Perl-Skript startet oder so ein Python-Skript oder was auch immer es war, vielleicht war es ja auch nur Shell, vielleicht einfach mal kurz nachdenken und was passiert denn dann? Wie geht's denn dann weiter? Also wie sieht denn der Handlungsweg danach aus? Also sag mal, der LKA-Besuch heute war irgendwie wohl vergleichsweise entspannt, hörte ich irgendwie von den Teilnehmern des Treffens. Insofern brennt auf der Seite erstmal nicht unmittelbar was an. Aber wir finden, dass das eigentlich nicht sein muss, dass wir uns irgendwie von wildgewordenen Rechtsanwälten darüber belehren lassen müssen, was sie irgendwie alles für schlimme Dinge mit uns tun könnten, wenn sie denn nur wollten. Das ist ja mal ganz lustig, aber wenn es dann der 6. oder 7. ist, dann ödet es dann doch schon langsam an. So.
Ja, und nun stellt euch vor, 118.000 Leute, aufgepumpt, ja, total aufgepumpt, noch den Familienstress von Weihnachten, ja, ja. Noch den ganzen so und noch wissen, ich muss noch Böller kaufen. Und dann geht die Website nicht, du Mann. Da braucht man dringend ein Ventil. Und vielleicht ist das einfach wirklich blöd, dann so eine Abuse-Nummer ins Internet zu stellen, ja.
Also wir hatten ja schon.
Oder vielleicht müssen wir die anders machen nächstes Mal. So, wenn Sie die Abuse-Nummer lesen wollen, dann müssen Sie erstmal eine valide Index.html einschicken.
Ja, also die andere Variante, die wir diskutiert hatten, war, dass wir uns so ein kleines Callcenter in Indien mieten. Mit so wohlgeschulten, nur sporadisch deutsch sprechenden Mitarbeitern, die aber zumindest dem Anrufen das Gefühl geben, es wurde sich um sein Anliegen gekümmert. Aber da wir irgendwie nicht auf Industriepraktiken zurückfallen wollen, haben wir das dann wieder verworfen.
Also von daher einfach mal, bitteschön, ja? Bitteschön.
Also der Punkt ist,
wir wollen, dass wer auch immer eine Aussage zu machen hat, und ich frage mich hierbei auch wirklich, was die Aussage eigentlich gewesen ist, ja, nicht gleich die Panzerfaust rausholen.
So, also
nicht gleich die Railgun.
So, also klar, natürlich, man kann so ein Skript schreiben und man kann es auch ausführen. Das ist
und
schön.
Der Trend geht weltweit ganz klar zu Mini-Nukes.
Genau. Wissen schon, mehr so Special Forces und so.
Was?
Ja, hätte man.
Ja, aber und was dann? Ich meine, Passwörter müssen neu ausgeteilt werden, Punkt.
Ja, das ist klar. Neue Passwörter hätten eh ausgeteilt werden müssen. Das war auch so ein Punkt, den der Herr Geschäftsführer von dem ISP dann auch nicht so richtig einsehen wollte, aber ich vermute, da muss ich wohl mit abfinden. Anyway, also ist halt irgendwie so ein Anliegen, vielleicht einfach mal kurz drüber nachdenken. Nächstes Jahr auf dem Kongress machen wir eine Beratungsstelle für verantwortungsvolles Handeln auf. Weil
und da coden wir dann eine Was-passiert-dann-Maschine einfach dahinter, ja. Genau. Da kann man dann so einen Satz reindingsen wie, ich kann hier gerade mal 118.000 Webseiten defacen. So, und dann drückt man den Was-passiert-dann-Knopf. Und dann kommt raus, na, was passiert dann? Viele Leute sind sehr sauer, viele Leute wissen sich nicht zu helfen, viele Leute wissen nicht, was ein Index-HTML, was führt das, wozu führt das? Führt dazu, dass die Polizei anrufen, wozu führt das? Viel Papierkram, wozu führt das, dass der ISP zu viel Papierkram hat, wozu führt das, dass er noch wen einstellen muss, das kann er sich nicht leisten, also geht er unter. 15 Arbeitsplätze weg. Und
mit einem Perl-Skript.
Der Java-Server.
Ja.
Ich denke, man sollte auf der anderen Seite aber auch sehen, hier bin ich, dass ein dass die Leute eigentlich noch froh sein können, dass es vom CCC kam und nicht von jemandem, der es wirklich böse war,
naja,
böse
haben,
wollte.
Das haben wir dem versucht auch zu erklären.
Abgesehen
nur
davon, wer nicht weiß, was eine Index-HTML ist, sollte meiner Meinung nach irgendwie nicht einen Webshop betreiben. Das ist genauso, als wollte ich einen Laden aufmachen.
Nee.
Das ist so, als wollte ich einen Laden aufmachen und wüsste nicht, was Buchführung ist.
Nee, das ist genau der Punkt.
Also der Punkt ist, Buchführung kann man outsourcen. Es gibt genügend Leute, die genau das tun. Webserver betreiben kann man auch outsourcen. Und wenn die Buchführung nicht funktioniert und du keine Ahnung von Buchführung hast, stehst du genauso hilflos im Wald, wenn ein Outsourcer versagt. Genau dasselbe ist hier passiert. Und wir können den Leuten nicht sagen, ihr müsst erst HTML lernen, bevor sie Webshops betreiben können. Guckt doch mal da raus ins Internet. So, da betreiben Millionen Leute Webblogs und Webseiten und Webshops und was weiß ich nicht alles, ohne auch nur eine Ahnung davon zu haben, was HTML ist. Das müssen sie auch nicht wissen. Die wissen vielleicht, wie man Primatierfutter verkauft, aber die haben genau keine Ahnung von HTML. Ja. Und das ist eigentlich auch ihr gutes Recht.
Und natürlich kannst du immer. Genau, also sich hinstellen und höhnisch lachen hilft halt nicht. Ne? Also das ist, denke ich, merkt man dann auch so vom Gefühl her, dass das einfach vielleicht nicht richtig ist, wenn die anrufen und sagen, und dann einfach höhnisch in Lachen ausbrechen oder so. Das ist einfach nicht der Punkt.
Genau.
Und diese Form des Defacements, irgendwie 118 mal Zing, so, das ist halt, das fühlen die so als, das für die höhnisch lachend. Also so lachend. Und dann sitzen sie da und fühlen sich wie zappelnder Fisch auf dem Trockenen, weil irgendwie, wo sind denn jetzt eigentlich meine Daten?
Gut, also nochmal kurz zu der Beratungsstelle, was wir machen werden. Der Ron und ich werden irgendwie telefonisch erreichbar sein. Und wenn da jemand ein moralisches Problem hat, das er gerne mit uns besprechen möchte, auch gerne anonym, dann stehen wir dafür zur Verfügung, um vielleicht einfach mal ein wenig durch beispielhaftes Handeln zu zeigen, wie es auch anders gehen könnte.
Ja, es sei denn, wir können das durch ein Perl-Skript ersetzen.
Genau.
Okay. Die Stichworte, die wir uns letztes Jahr für dieses Jahr gemacht hatten, also die Vorhersagen. Wir hatten gesagt, es wird Super-Worms geben. Und ich denke, davon gab es viele.
Ja.
Die Frage war, hat uns davon eigentlich einer besonders beeindruckt?
Also gab es einen richtig fies beeindruckenden Wurm so? Hat irgendjemand einen gesehen? So? Also ich gehe ja nicht davon aus, auf der eigenen Platte, aber vielleicht beim Bekannten oder so.
Half-Life 2.
Genau, ja, also habe ich auch bei Bekannten gesehen. Ja.
Also mein persönlicher Favorit war, glaube ich, der Wurm, der Würmer befällt. Und da denkt man natürlich, wie wird es weitergehen, wie wird es weitergehen? Naja, irgendwann werden die Würmer ihr eigenes Betriebssystem mitbringen. So. Und
ja, ich meine, es gab halt... Genau. Es gab natürlich einige, die halt schon, so sagen wir mal, so in die richtige Richtung gingen, so Fatbot zum Beispiel, wo man halt einfach durchaus auch neue Angriffsmöglichkeiten nachladen kann und ähnliche Dinge. Was mir besonders gefallen hat, war ein Wurm, der sich speziell auf Intrusion Detection Systeme spezialisiert hat. Der hieß, glaube ich, Witty, ja, genau. Und der hat halt einfach Vulnerabilities in Intrusion Detection Systemen, ich glaube, eines speziellen Herstellers ausgenutzt und sich darüber verbreitet. Das finde ich schon eine gewisse ironische Komponente.
So. Ja, und was wir auch denken, was die richtige Entwicklung sein muss, ist Würmer mit National Language Support. Ihr wisst das ja, Benutzerfreundlichkeit ist immer groß zu schreiben. Und natürlich ist nichts einfacher, als dass wenn man irgendwie E-Mail-Adressen in DE anspricht, dass man das dann auch auf im gepflegten Deutsch machen kann.
Genau, dieses Wurm jetzt auch sprechen Deutsch.
Welchen Wurm ich ja auch ganz nett fand, hier, der so kurz vor Weihnachten kolportiert wurde, war der nicht irgendwelche konkreten Sicherheitslücken genutzt hat, sondern einfach mal in jeden CGI-Parameter den Shellcode reingesteckt hat und mal ausprobiert hat, was passiert. Okay, er war für PHP. Das ist dann vielleicht nicht mehr ganz so cool, aber die Idee fand ich doch irgendwie nett.
Weiter? Genau, worüber wir auch gesprochen hatten, war Convenience Optimized Patch Releases. Das hat sich ja über das Jahr durchaus eingebürgert, dass es jetzt nur noch einen Patch Day im Monat gibt oder auch alle 2 Monate, damit man nicht mehr so häufig an die Sicherheit denken muss, sondern sich das in den Kalender eintragen kann und auch wieder Vorlage legen kann. Dass man
den
mal
Urlaub drumherum planen kann.
Genau.
Ja. Nur bei Apple ist das noch nicht so optimal, ne? Dann, schönen Gruß an Steve Jobs da.
Ja. Was natürlich dazu führt, dass so ein Wurm oder ähnliche Dinge, die halt auf einem Zero-Day beruhen, halt mittlerweile doch eine durchaus erhebliche Zeitspanne zum Verbreiten hat. Muss man natürlich auch sehen. Und das heißt also, es teilt sich jetzt mittlerweile so auf, so die Betriebssystemshersteller, beziehungsweise der Betriebssystemshersteller, hat jetzt irgendwie so einmal im Monat seinen Patch-Day, wo so die groben, wesentlichen Probleme behoben werden. Und ansonsten gibt es halt noch einen schönen, großen, segmentierten Markt für diese Wurm-, Viren- und sonstigen Scanner-Hersteller oder Hersteller von diesen Viechern. Das überschneidet sich ja gelegentlich, die dann halt sozusagen dazwischen dafür sorgen, dass es nicht gar so sehr aus den schwerenden Wunden blutet, indem sie da halt ihre Patchpflasterchen draufkleben und nach den Patterns von diesen Würmern suchen. So richtig geholfen hat es manchmal natürlich auch nicht, weil wenn der Abstand zwischen dem Bekanntwerden eines Wurms und der Verbreitungsgeschwindigkeit dieses Wurms zu kurz ist, das heißt also der Wurm zu virulent ist, dann trifft er in der Regel halt einen, bevor der Patch bzw. das Virus-Update oder Wurm-Update dafür da ist. Und dann hat man den Salat halt im inneren Netz. Nun ja, ich weiß nicht genau, ob es irgendwie so Convenience-Optimized Patch-Releases wirklich für mehr Sicherheit sorgen. Ich würde eher denken, das nicht. Andererseits, weiß ich nicht, bei der Menge, die man so bei Windows hinterher patchen muss.
Ja, schwierig zu sagen. Ja. Ich meine, wir gucken uns das vielleicht nochmal nächstes Jahr an.
Wir können ja kurz mal ein Voting machen. So. Wer findet denn Convenience-Optimized Patch-Releases toll?
Also wir haben hier gar keine Systemadministratoren, richtig, die mehr als 1000 Maschinen machen, oder?
Nicht, okay. Na gut, ist durchgefallen.
Durchgefallen. War mir gerade noch was eingefallen? Ah, zu spät.
Okay, dann hatten wir natürlich noch ein bisschen darüber gesprochen, was so mit der Open-Source-Entwicklungsstruktur, Infrastruktur passieren wird. Da gab es genau einen Tag später.
Genau, am 30.12. Alert, Heise-Ticker, Alert, CVS.
Mal wieder. Genau.
Und das ging dann ja das Jahr so weiter.
Da gab es ja doch einige.
Und die anderen waren auch alle dran.
Ja.
Also, wie hieß denn das andere Ding da?
Subversion war es, glaube ich.
Ja, sowas. Subversion ja. Und so. Genau.
Dann, genau. Spam versus E-Mail. Wir hatten ein K.O. vorhergesagt, das hat sich darauf ausgelevelt. Du hattest die Studie gelesen?
Ich weiß nicht. Also, wir hatten eigentlich gedacht, dass E-Mail total versagt. Und dass wir zum Fax zurückkehren oder so. Oder irgendwie, solange es noch geht, auf SMS ausweichen, keine Ahnung. Tatsächlich ist es so, dass sich wohl die ganze Spam-Problematik auf hohem Niveau stabilisiert hat. Das heißt, wird gerade irgendwie schon eine ganze Weile nicht mehr wirklich mehr. Also ich weiß nicht, das gab da so schicke Kurven, wo man sehen konnte, dass 2003 hatte noch so eine Welle im Sommer, ne, wenn alle frei haben und die Kids zu viel Zeit, dann gab es so eine Welle und 2003, wie auch immer, ging das dann Januar, zing, und dann stand das da oben. Und die Frage, die man sich natürlich stellen muss, ob nicht vielleicht einfach die E-Mail-Infrastruktur vom Internet jetzt einfach ausgelastet ist. Also was Sättigung, wir, ja, und
also was
die weitere und schnellere Verbreitung von Spam ist durch irgendwie das Sägezahn-Protokoll da, TCP irgendwie begrenzt, keine Ahnung.
Na, was wir natürlich übersehen hatten, war, dass zusätzlich zum Spam-Volumen kommt natürlich noch der ganze Wurm-E-Mail-Traffic und der ist natürlich schon gestiegen im letzten Jahr, das muss man schon sagen. Genau. Enterprise Research Planning, genau. Ja. Am Internet war so eine Sache, wo wir eigentlich dachten, dass da mehr passieren wird, nachdem die Kollegen von Phenolit da so schön drin rumgestochert hatten.
Ja, so schicke SAP-Exploits und so.
Interessanterweise ist zumindest öffentlich ziemlich wenig passiert. Wir vermuten mal, dass eine ganze Menge unter der Decke abgegangen ist. Also wenn da noch irgendjemand was aus dem Nähkästchen plaudern muss, kurz die Kapuze übers Gesicht ziehen und Mikrofon greifen. Braucht jemand ein Mikrofon? Nicht. Na gut. Vielleicht passiert ja dieses Jahr was. Müssen wir mal gucken. Genau, und wir hatten natürlich wie immer, wie jedes Jahr eigentlich vorher gesagt, dass nun eigentlich mit den Mobile-Exploits mal richtig losgehen müsste. Ist mittlerweile schon zu so einer Art Running-Gag geworden. Auch dieses Jahr ist da nicht so viel passiert. Also es gab halt jetzt gegen Ende des Jahres so die ersten kopier mich doch Trojaner auf Symbian, die aber nun tatsächlich irgendwie eher,
naja. Ja, also wir haben schon, es sind schon Fortschritte gemacht worden, das muss man mal anerkennen. Wir sind so langsam aus diesem Stadium des ich hab was und was passiert dann, na, es kippt tot um. In das Stadium ich hab was, dann macht das irgendwie schon mal irgendwas Lustiges hineingestolpert. Also das Ulkigste an der Sache war, glaube ich, ich habe jetzt die Pressemitteilung gerade gar nicht zur Hand, aber das Schönste war die Nummer von Nokia, die für die Cebit MMS verschickt hat an ihre besten Kunden, mit einer, die dann als Einladung herhalten sollte für irgendein, weiß ich nicht, ein Brötchen und einen Drink oder so. Und das Schöne an dieser Einladung war, dass wohl größere Mengen der Telefone, die diese SMS bekommen haben, tot umgekippt sind.
Also wie wir sehen, haben die Hersteller hier noch einen tatsächlichen, durchaus einen Implementierungsvorsprung, also beim Implementieren von Exploits. Das ist, glaube ich, etwas, was man mal ändern sollte.
Ja, ja.
Da kommen wir später drauf. UMTS, genau. Hat irgendjemand hier UMTS? Wie viele Leute haben hier UMTS? Melden? 1, 2, 3, ich glaube unter 10 im Saal. So.
Ja, seht ihr, das ist das Problem.
Genau, das ist das Problem. Ja, die Vollkaskoversicherung für PCs mit Internetanschluss.
Ja, das Schöne war, dass wir dachten, wir wären damit irgendwie ein bisschen neu oder so, dass wir sagen, dass das dieses Jahr gefordert wird. Dann haben wir gar nicht wir, sondern irgendwie im Heise-Artikel dazu stand dann schön, dass das ja schon längst gefordert wird. Hab schon wieder vergessen, von wem. Aber wir erwarten natürlich noch den Aufschrei. Ja, ich weiß noch nicht so richtig genau, wie der aussehen soll, aber...
Naja, wenn er so war wie heute am Telefon, dann will ich da lieber nicht zugegen sein.
Ja.
Okay. Genau, der datenbankoptimierende Lebensstilberater Padelun.
Padelun, bietet ihr diese Dienstleistung schon an?
Das ist gar nicht da. Schade eigentlich.
Wir dachten, er macht das wahr hier.
Na gut. Ja, wir dachten eigentlich, dass es sowas wie Distributed Computing Issues geben könnte. Es gab aber offenbar zu wenig Distributed Computing, als dass es Issues gegeben hätte.
Ja, wobei ich mir da nicht so sicher bin. Ich meine, die Botnetze sind ja für einige Leute Distributed Computing genug. Die anderen benutzen Irk. So, und ja, weiß ich auch nicht.
Na gut, also denken wir mal, waren wir wieder ein bisschen zu früh dran, wird bestimmt passieren, wenn es Distributed Computing mal im großen Umfang gibt. Genau, die Abspoofer-Jagd auf Flughäfen, Abspoofing so in...
Wir dachten ja eigentlich mehr so an Zwischenfälle, ja, keine Ahnung, irgendwie...
Hacker auf Flughafen erschlagen, Sicherheit sagt, wir waren es nicht.
Genau. Ja, genau, Hacker mit Krawatte erwürgt.
Gut, also was es gab, war ja, dass ein oder zwei Leute beim Wardriving tatsächlich mal von der Polizei angehalten und festgesetzt wurden, weil es halt sich offenbar auch mittlerweile bei so ein oder zwei Schutzpolizisten umgesprochen hat, dass wenn da so jemand mit seinem Notebook auf der Straße sitzt, dann musste der was Illegales tun. Das waren aber isolierte Einzelfälle, insofern gehen wir mal nicht davon aus, dass es zum Trend wird.
Genau, aber dafür können wir eigentlich sagen, dass Wardriving tot ist. Wardriving ist jetzt tot. Das heißt jetzt Aufklapping.
Genau. Man geht einfach irgendwo hin und klappt auf.
Genau, genau. Im Dezember zwischen dem 27. und dem 29. ist der Kongress der einzig sichere Platz auf diesem Planeten, nicht wahr? Ja, gut, das war super toll. Exploits via Voice-over-IP. Also ne, so richtig mit Telefonhörer hochreißen und dann hört so eine dunkle Stimme, die you're owned. Ja? Das hatten wir noch nicht, aber dafür hatten wir was viel Schärferes, nämlich Firewalls, die irgendwie tot umkippen, wenn sie Voice-over-IP-Pakete kriegen. Na, also tot umkippen ist wahrscheinlich maßlos übertrieben, aber da gab es so ein bisschen Ärger bei, wie hieß die Firma?
Dreikom, ne? Ach nee, Dreikom, genau. Dreikom waren die mit den Telefonen, gegen die man einen Nessus-Scan lieber nicht machen sollte, weil sie sind dann irgendwie unbrauchbar. Ja, dasselbe gab es irgendwie bei allen möglichen anderen H323-basierten Protokollen, Implementierungen, also dieser Cisco Personal Assistant war zum Beispiel so ein Ding, Checkpoint Firewall 1 genau. Hat halt irgendwie mit so handformatierten H323-Frames irgendwie so gewisse Schluckschwierigkeiten gehabt. Es gab Geschichten damit, dass Rufnummern-Spoofing möglich ist bei diesen Voice-over-IP-Netzen, wenn man die Dialouts benutzt. Also dann glaubt einem das Gateway bei einigen Anbietern tatsächlich die Rufnummern, die man halt in das IP-Paket reinschreibt und so weiter und so fort. Also es gab einige kleinere Geschichten, es gab auch ein paar Angriffe gegen Voice-over-IP-Phones. Da kommen wir später nochmal drauf, wie es da weitergehen wird.
Genau, da ist noch viel zu erwarten.
Ja, genau, macOS 10 genauso wie alle anderen. Kann man eigentlich sagen, ist eingetreten. Irgendjemand muss mal nach Cupertino fahren mit möglichst vielen großen Knüppeln und ein bisschen auf Apple rumprügeln. Diese Nummer mit.
Ja, vor allen Dingen wegen der Passwortnummer.
Ja, also die Nummer, dass die Passworte immer noch unverschlüsselt irgendwie im Wartem stehen, da habe ich eigentlich wirklich keinerlei Verständnis mehr für. Und es gibt halt irgendwie auch noch genügend andere Probleme, die haben, die halt jetzt so mit der Zeit auch langsam hochkommen. Wir denken, dass es 2005 noch eine Runde schlimmer werden wird, bevor da irgendjemand mal. Sachen besser macht. IPv6, da hatten einige Leute relativ viel Spaß. Es ist schon so, dass IPv6 nicht so verbreitet ist, dass man irgendwie davon ausgehen kann, dass eine große Volksbewegung, wir haken jetzt mal IPv6-Router gibt. Aber jeder, der sich die IPv6-Implementierungen zum Beispiel bei Juniper angeguckt hat oder bei Apache oder
FreeBSD,
genau. FreeBSD zum Beispiel, Python, gab es genügend Issues, wo man halt sagen kann, okay, sobald IPv6 halt in die Breite geht, wird es auch nochmal richtig spaßig werden, weil da gibt es halt kein NAT mehr. Das heißt also, jeder Rechner ist, wenn er nicht irgendwie anderweitig geschützt ist, tatsächlich direkt im Internet. Das heißt also, Host Security wird dann einfach nochmal viel wichtiger als Firewall Security. Nun ja. Was hat man noch?
Das wird noch bitter.
Ja, genau. Telefonanlagen werden wieder interessant.
Und ja, über das, also genau, das war die Ansage und ich weiß nicht, ist noch jemand hier von einem der großen Telefonanlagenhersteller und möchte was erzählen? Nein?
Nicht?
Dann müssen wir uns ein paar konkretere Szenarien für das nächste Jahr aufheben, da sprechen wir dann später drüber.
Ja, genau. Die Würmer und Trojaner mit 3D-Grafik-Engine. Was es gab, waren Cracks für diese Spiele, die halt Trojaner verseucht waren. Jede Menge Denial-of-Service-Attacken, insbesondere gegen die Online-Server-Komponenten, aber auch gegen Einzelspieler, was halt in der Regel dazu führt, dass man, wenn man dann so einen klassischen Gamer vor sich hat, der hat dann irgendwie so ein verschlüsseltes Volume, da sind seine Tools drin, mit denen man dann seine Gegner übers Netz erledigen kann, also sozusagen auf Netzwerkebene, nicht auf Spielebene. Naja, gut, es gab bisher aber noch keine Verwandlung von Spielern in Zombies. Das haben wir dann doch uns überschätzt.
Ja, wobei man sich natürlich die Frage stellt, irgendwie, ob es dann vielleicht effektiver ist zu sagen, irgendwie, keine Ahnung, Jedi Forces für deinen Charakter in Half-Life 2 als Kunikova nackt. Ah, okay, vielleicht nicht.
Ja, Instant Messaging 2004 war sicherlich das Jahr, wo wir irgendwie alle mindestens 4, vielleicht auch 5 Instant Messaging Clients auf unseren Rechner installiert haben. Natürlich hatten viele von diesen Clients auch ihre Issues. Trillion hatte ein Problem, Skype hatte ein Problem.
Geim hatte 12 Probleme.
IM hatte ein Problem, Miranda, Jabber, iChat hatte ein Problem. Eigentlich hatten alle ein Problem. Auch kein Wunder, irgendwie viele komische Daten gehen hin und her, viel I.O. Ja, war nicht weiter. Nochmal? Wer ist denn das?
Die polnische Variante der ganzen Geschichte.
Ah, okay. Du meinst, dass der Trojan gleich eingebaut muss, nicht noch von... Entschuldigung, fand ich so gemeint.
Ja. Ja, schade. Ne? Also das war noch nichts.
Da muss ich kurz widersprechen. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde letzte Woche ein Bug in Gadugadu auf Bugtrack announced.
Strike! Ja, so langsam wird es spannender, sich darüber zu unterhalten, wen es denn nächstes Jahr nicht erwischen wird.
Bei solchen Sachen. Ja, Biometrie. Wir haben ja schon ein paar Jahre darüber geredet. 2004 war sicherlich das Jahr, wo das Thema auch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit kam. Wir hatten ja diese schöne Geschichte, dass unsere Fotoserie zur Biometrie, die der Starbuck gemacht hatte, irgendwie selbst über den DPA-Bilderdienst ging und dann in allen Zeitungen war, im Stern war und so weiter und so fort. Es gibt bisher noch keine richtig großen Biometrieinstallationen. Wir dachten, es würde ein bisschen schneller gehen, aber offenbar ist da tatsächlich das Beharrungsvermögen doch noch relativ groß. Wir denken, dass in 2005 die ersten Pilotinstallationen kommen werden. Das heißt also, dass wir sozusagen diese Vorhersage... Gut, Fraport, die Iris-Erkennung. Ja, aber das Problem ist natürlich irgendwie eine Installation, die... Nun ja, sagen wir mal, sich als sportliche Herausforderung darstellt, ist in der Regel keine, wo Polizisten mit Maschinenpistolen daneben stehen. das heißt, ich hätte ja eigentlich gehofft, dass diese Jungs, die da irgendwie diesen Shop mit Biometrie betreiben oder ähnliche Dinge, also sozusagen mal zivilere Anwendungen, dass die sich ein bisschen weiter verbreiten, weil die sich als, sagen wir mal, Sportziel dann doch etwas besser anbieten, als halt irgendwie solche hoheitlich bewachten Systeme, wo dann immer gleich richtig der große Ärger droht.
Und es ist auch einfach ein anderes Niveau. Ne? Ich meine, es gibt da so Aussagen, dass man bei der Fraport-Installation ja die Lebenderkennung gar nicht getestet hätte. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, womit wollen Sie es denn testen?
Na gut, wir wissen, dass Biometrie hackbar ist, warten jetzt eigentlich nur noch darauf, dass die Installation an den Start kommt, damit wir es auch großflächig zeigen können. Gut, zum Wahlmaschinenmassaker verlieren wir eigentlich, glaube ich, nicht nochmal mehr Worte, weil das wurde nur schon ausführlich vorne, hinten, rückwärts, oben und unten gecovert.
Das einzig Spannende an der ganzen Geschichte, und ich meine, es war ja wirklich schlimm, wenn man sich diese ganzen Diskussionen schicken Dokumentationen darüber, irgendwie, wie das da gehandhabt wird und dass da überall Access-Datenbanken dahinter sind, auf die Leute dann auch noch Schreibzugriff haben, die daraus die Statistiken ziehen. Das ist dann mehr so, ne, welche Statistik hätte ich denn gerne? Klicken und dann ist die Datenbank entsprechend fertig. Tolle Sache. Aber das eigentlich Verrückte an der ganzen Geschichte war ja, dass alle beschlossen haben, das eher zu ignorieren. Ja? Also so, ich meine, klar, es gab Artikel, aber eigentlich war es so, Wahlmaschinen sind toll, ganz toll. Fand ich das rasend komisch, dass ich da an der Stelle mal wieder festgestellt habe, dass es in der Entwicklung bei der Technologie, bei so gewissen Technologien, wirklich unterschiedlich stattfindet in so, was weiß ich jetzt, Europa versus Vereinigte Staaten. Ihr wart sicherlich alle schon mal in den USA und habt da auch vielleicht schon mal Geld abgeholt von einem Geldautomaten. Und ihr wisst vielleicht, dass da immer ein Zettel rauskommt. Ne? So, ne? Einmal Cash, irgendwie, dann kommt immer so ein Receipt raus. Ich habe eine Stellungnahme gelesen von einem Senator zu dem Thema Wahlmaschinen und so weiter. Und der hat also wirklich so richtig so, und ja, und die ATMs, und die haben wir ja damals auch eingeführt. Und natürlich hatten die da kam immer ein Zettel raus, und ich habe jeden Monat am Ende des Monats verglichen, ne, die Zettel, die ich in der Brieftasche hatte, mit meinem Ausdruck und so weiter. Und ich meine, so natürlich ist es völliger Wahnsinn, Wahlmaschinen zu machen, die keinen Papiertrail haben, weil es würde ja auch niemand in der Welt auf die Idee kommen, Geldautomaten ohne Papierzettelchen zu machen. Oh. Aha. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich ist niemand hier, der es erzählen kann, aber irgendwas muss damals, als die Geldautomaten eingeführt worden sind, echt schiefgelaufen sein. So, weil sonst hätten sie das nicht machen müssen.
Ja, also was man wieder sieht, Wahlmaschinen ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wenn es da um Bequemlichkeit und politische Interessen geht, werden halt technische Realitäten weitgehend ignoriert. Das hat sich eigentlich nicht geändert. So, Padelon, wo ist er? Immer noch nicht da. Na gut, also FID Scare Overdrive, danke Padelon, Self-Fulfilling Prophecy, haben wir immer gerne. Ja, gab es ein bisschen Abwinken, es gab eine BSI-Studie, CCC hat ein paar Sachen gemacht, BSI hat selber rausgefunden, dass man FIDs über große Entfernungen, also auch mehrere Meter abhören kann. Nun ja, wird uns im nächsten Jahr sicherlich noch beschäftigen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass irgendwie Einführung in Ausweispapiere ansteht und so weiter und so fort.
Genau, also wenn die Frage mit den Datenbanken? Ich glaube, wir hatten vorletztes Jahr gesagt, dass letztes Jahr irgendwie eine signifikante Datenbank wegkommen wird, und dieses Jahr müssen wir uns dann, glaube ich, nur noch unterhalten, welche Datenbanken denn noch weggekommen sind. Gibt es denn so Datenbanken von...
Der CCC hat eine Datenbank verloren, ja. Ne? Da gab es diese Datenbank vom Kev.
So, das war die eine Aktion. Dann hat eine Bank in Japan 4,5 Millionen Datensätze verloren. So... Dann hat hier gerade so ein Provider.
Ne? Ja, also Datenbanken sind sicherlich ein
interessantes Gut. Möchte sich noch jemand zu Datenbanken äußern, die er irgendwo rumliegen hat?
Sehen? Hat noch jemand eine? Mikrofon für Volker?
Also zum Thema Datenbanken möchte ich noch kurz erwähnen, die Geldautomaten, die wir in, Geldautomaten waren es nicht, Bankomaten waren es, genau gesagt die Kontoauszugsdrucker, die wir in Bad Walze gefunden haben, die ja dieses schöne Feature gehabt haben, dass auf diesen Bankomaten im Hintergrund auf OS halbe ein Skript ablief und aufgrund eines Syntaxfehlers im letzten Befehl, da stand Exit in Klammer, in runder Klammer 0 und gemeint war wahrscheinlich Exit Leertaste 0, das Kommandozeilenfenster nicht mehr zuging, was dazu führte, dass dieses Kommandozeilenfenster hinter dem eigentlichen schönen Klickbund Touchscreen-Fenster offen blieb und am Rand, am rechten Rand oben so eine kleine Leiste blieb, so ein Pixel breit, und wenn man da drauf touchte und nicht so krumme Finger hat wie ich, dann kam dieses schöne Kommandozeilenfehler mit dem Fehler, Fenster mit dem Fehler in Vordergrund. Und dann hat man eben eine schöne Shell mal auf dieses Banksystem und kann mal da auch die Datenbank angucken. Und so komme ich jetzt mal zum Thema Datenbanken. Über diesen kleinen Umweg. Die Datenbank, die dort verwendet wurde, ich habe mir das angeguckt. Okay, es ist ein bisschen peinlich, weil man wird ja dann dabei gefilmt. Also will man nicht wirklich schlimme Dinge machen, deshalb habe ich auch dieses Schachprogramm dann Hacker gegen Bank gestartet und dann haben die Automaten endlich mal eine sinnvolle Verwendung für ihre CPU gehabt.
Wer hat gewonnen?
Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich glaube, die waren noch nicht fertig. Ich hatte die oberste Spielstufe eingestellt und die CPUs waren nicht so schnell. OS2-Schacht ist auch nicht wirklich effizient. Also zum Thema Datenbanken. Das ist eine Sybase, habe ich gesehen, eine Sybase-Client und es gibt keine Kryptographie zwischen diesen Bankomaten und den Servern. Ja, das Netz ist, es gibt lustigerweise externes DNS in diesem Netz, irgendwie manchmal, aber nur so ein bisschen, also nicht für alle, nicht für alle beliebigen Names. Wir haben es nicht wirklich vollständig durchprobiert. Ja, und die Datenbanken sind eben, verwenden unverschlüsselte Clients und also ich sag's mal so, die Sybase Default Passwörter gehen nicht. Und es ist nun mal so, wenn man währenddessen gefilmt wird, ist der Rest ein Problem, okay.
Oh, es gibt Masken.
Was hast du jetzt gesagt? Ach, übrigens, die Firma habe ich gehört, die macht das für alle Banken in Baden-Württemberg, die zu dieser Gruppe gehören. Okay. Wollte ich nur sagen zum Thema Datenbanken, falls sich da jemand für die Datenbanken interessiert.
Gibt es das Mikro weiter?
Zum Thema Datenbanken. Es gibt ja diese Firma Woll AG, die diese Stadtmöblierung betreibt und die haben ja diese netten Telefonterminals. Das Interessante dabei war, also es haben ja immer wieder diese ganz normalen Internet Explorer Exploits auch funktioniert. Und man konnte praktisch die unter Windows 2000 laufenden Betriebssysteme auf diesen Terminals, konnte man zum Beispiel Rec-Editor aufrufen oder das bei Windows enthaltene Tastaturprogramm. Also auch ohne Programme zum Beispiel drauf kopieren zu müssen. Und damit war es dann möglich, sich Tasks umzuschalten, den Rec-Editor aufzurufen. Und da waren dann in der Registry so interessante Sachen drin gestanden, wie zum Beispiel das VPN-Passwort, über den die komplette Kommunikation ablief. Es geht noch weiter. Das Interessante war, das in der Registry im Klartext abgelegte Passwort von dieser wundervollen Visual Basic basierten Applikation, das auf diesem Telefon lief, war interessanterweise das Administratorpasswort des Systems, das über das VPN erreichbar war. Auf das VPN konnte man von außen zugreifen. Das war das Domänen-Administratorpasswort und gleichzeitig... Natürlich hat die Firma auch VNC benutzt. Das heißt, man konnte auch den passenden Benutzernamen zum Passwort sehen. Habe ich mal eben, also es war nicht der Domain-Administrator-Name, war ein anderer Name, aber man konnte über VNC sehen, weil er gerade abgemeldet war. Aber das Passwort war das gleiche. Das Interessante war, jedes Telefon hat praktisch in diesem VPN auch VNC laufen. Das heißt, man könnte praktisch jedem praktisch über die Schulter gucken, der diese Woll-AG-Telefone bundesweit benutzt.
Haben die schon eine Kamera oder sind das noch die ohne
die
Kamera?
Die haben Kamera, aber ja gut, weiß nicht.
Dann kann man dem nicht nur über die Schultern schauen, sondern auch in die Augen.
Hab ich nicht observiert. Es geht noch weiter. Natürlich, also ist das halt natürlich alles Kreditkartentelefone. Das heißt, es gibt auch eine nette Datenbank, die dann zentral gebackupt wird. Das heißt, man muss nicht mal den Server runterfahren, sondern liegt da einfach rum. Die dann natürlich diese ganzen Kreditkarten...
Eigentlich zu viel für ein Leben, oder?
Und benutzerfreundlich vorgepackt die ganzen Applikationen, die auf den Server laufen und auf den Clients laufen in Backup-Verzeichnissen. Und was auch ganz interessant war, der Proxy, der diese ganzen Filterungen durchführt, also was auf den Telefon ausgeführt werden kann, war auch da gelegen. Man hatte sich dann auch zum Beispiel dann die Filterlisten anschauen können. Aber interessanterweise haben sie jetzt nichts irgendwas Wildes gefiltert, sondern wirklich nur politisch korrekt, in Anführungszeichen. Was?
Ja, wir hätten dazu gerne einen ausführlichen Datenschleuderartikel. Also. Ich meine, die Möglichkeiten. Ja, das Ding hat eine Kamera, ne, hat es auch ein Mikrofon und Lautsprecher.
Na klar, ist ein Telefon.
Also ja, klar, ist ein Telefon, blöde Frage.
Es hat kann ja man auch.
Also man ist der Lautsprecher laut genug? Ey, du da mit dem grünen Hut?
Also was auch noch ganz interessant war, in der Registry stand auch drin, wie viel pro Einheit abgebucht wird. Das hätte man beliebig hoch und auch runtersetzen können.
Sehr schön.
Und was mich auch interessant ist, es gibt ja dann diese umlaufenden LED-Zahlen. Also wäre ein nettes Feature für Blinkenlights gewesen. Ach ja, genau. Und natürlich gibt es da drin auch auf dem Server Verzeichnisse, auf denen dann bundesweit dann diese ganzen Nachrichtenseiten, die drauf zu sehen sind, verteilt werden. Das wäre auch ein interessantes Defacement gewesen.
Nimm mal mit einem Datenschreiber-Redakteur deiner Wahl auf Kontakt auf. Da hätten wir dann doch gerne einen Artikel. Vielen Dank. Ja, ich glaube, ich werde dann irgendwie den. Also, ich glaube, ich werde dann demnächst an der Straßenbahnhaltestelle hier ein bisschen entfernt von diesen Terminals halten. Ja. Gut, Mautsysteme hatten wir beschlossen, dass die erst 2005 da sind und wir hatten wieder mal recht. Es war eigentlich auch nicht schwer vorher. Hä? Naja. Sagen wir mal so, es gab diesen Rollout und diese Dinger stehen da draußen rum und ich habe auch schon Leute gesehen, die irgendwie an diesen Buchsen von diesen Automaten guckten, was dann da so rumflutscht an Bits und so. Und ja, man kann schon zahlen und es gibt wohl auch schon diverse, ach, wir sehen, haben da eine Meldung, gib dem Mann mal ein Mikrofon.
Ja, zu den Toll-Collect-Terminals. Wir sind auf dem Hinweg an so einem Toll-Collect-Terminal vorbeigegangen. Ich dachte, hey, cool, das ist ein funky Surf-Terminal für zu Hause und wollte mir das mal genauer angucken und habe dann festgestellt, da läuft irgend so ein komisches Interface halt, so GUI-mäßig irgendwie. Da kann man dann auf Weiterklicken und so weiter. Und ich wollte das mal ausprobieren und habe halt irgendwie angegeben, okay, ich will bis nach München und ich wiege über 7,5 Tonnen und außerdem habe ich irgendwie als Kennzeichen Fu-Bar und komme aus dem Iran. Und das hat das auch alles lustig mitgemacht und dann hat er mir am Ende gesagt, okay, es kostet jetzt irgendwie 53 Euro. Und dann habe ich gedacht, okay, klickst du auf Weiter und dann hat er mir diesen Beleg ausgedruckt. Ich weiß nicht, wer das jetzt abgebucht bekommt. Der Beleg liegt noch im Auto.
Das ist gut, dann kannst du auch nach München fahren.
Was ich mich jetzt frage, ist, bekommt es irgendjemand abgebucht und wenn ja, wer? Und wie wollen sie es im Iran enforcen, dass es irgendwie abgebucht wird?
Also ich glaube, dann wird wahrscheinlich Toll Collect ein Outsourcing-Abkommen mit der US Army schließen und... Da hinten gibt es noch eine Meldung. Könnt ihr das Mikrofon durchreichen?
Ja, macht Halliburton schon irgendwie Inkasso?
Wir sind da flexibel, glaube
also,
ich.
Also dieses beschriebene Verhalten der Toll-Collect-Terminals ist jetzt kein Bug, sondern eher ein Feature. Das geht in dieser Periode, bis es dann tatsächlich losgeht, am 1. Januar vielleicht, erstmal darum, dass man sich mit dem System vertraut machen kann, dass man sich da auch mal den gesamten Vorgang anschauen kann. Das Einzige, was man da jetzt tatsächlich nicht machen muss, ist bezahlen. Also diese Scheine, die gelten dann auch nicht, aber man kann...
Nein.
Man kann sich die schon mal ausdrucken lassen, damit man mal sieht, wie diese Dinger funktionieren.
Okay,
das haben wir auch schon gemacht vor einer Weile, das ist also eine ganz lustige Sache.
Okay, das heißt also, das Erste, was man ausprobieren sollte auf diesen Dingern, ist die System Clock setzen, wenn der Januar da ist, richtig?
Naja, entweder das oder vielleicht ist es ja auch irgendwie, dass die neue Software dann am 1. Januar irgendwie Mitternacht eingespielt wird per Netz und dann können wir also das vielleicht in 2006 ändern, was da steht, wer weiß.
Gut, ja, die Maut. Ich denke mal, da werden wir dieses Jahr noch viel Spaß mit haben, falls jemand noch eine Mautbrücke im Kofferraum hat oder so, einfach unauffällig auf den Hof legen. Ja, wir haben natürlich ein paar Sachen vergessen, logischerweise.
Genau, wir wollen noch auf ein paar Sachen eingehen, die wir so als Highlights empfanden im Jahre 2004. Da seid ihr auch aufgefordert und dann natürlich die Dinge, die wir einfach irgendwie schon wieder übersehen haben. Erstmal.
Das ist zu optimistisch.
Also nee, das ist Fakt. Also wir haben letztes Jahr, glaube ich, hier gesessen und ich habe mich irgendwie hab interessiert festgestellt, dass es ja jetzt Normalzustand ist, also irgendwie DEFCON 0 oder wie das dann heißt. Ja, es ist alles ruhig und ein Windows-System wird innerhalb von 40 Minuten infiziert. Also das ist normal. Das war normal Ende letzten Jahres. Genau. So, und das ist jetzt Faktor 10 kürzer.
Also wir haben halt gerade 30 Sekunden.
Also 30 Sekunden haben wir gerade gemessen.
Achso, ihr habt gerade aktuelle Messwerte, ja?
30 Sekunden.
Okay, also 4 Minuten war mein Messwert, insofern, vielleicht liegt es auch daran, dass mein Netz ein bisschen langsam ist.
Hast eine langsame CPU.
Ja, auch das, ja, richtig. Also jedenfalls der Effekt ist, man schafft es nicht, ein Windows XP von einer CD zu installieren und bis zu Service Pack 2 vorzustoßen, ohne infiziert zu werden. Tja, naja.
Ja, so ist das dann.
Wir haben mittlerweile so einen Standardspruch hier drin, der ist eigentlich deiner. Genau,
Parts of IT IP Tables are still experimental. Ne, da wollten wir darauf hinweisen, das haben wir getan. Und ihr habt es ja gesehen.
Im 2.6er-Kernel gab es so eine hübsche Endlosschleife, die man als Denial Service verwenden konnte.
Ja, genau. Das ist auch sicherlich noch nicht zu Ende. Mhm. Genau, und dann wollte ich jetzt mich nochmal hinsetzen und sagen, hallo, Naron, ich komme aus Hamburg. Wer Hamburg nicht kennt, das ist die Stadt, wo in Deutschland 1619 zum ersten Mal das Bankgeheimnis in der Satzung einer Bank festgeschrieben wurde. Ja, in der Hamburger Bank. Und deswegen setze ich mich jetzt mal hin und sage und tschüss.
Deswegen erwähnen wir es ja auch nochmal.
Genau, also, immer noch draufhauen.
Ja, also ich finde, das ist so ein Thema, was irgendwie wirklich underreported war dieses Jahr und dass es halt wert ist, doch nochmal ein bisschen betrampelt und beleuchtet zu werden, weil, naja, ansonsten kann man sich halt, wie gesagt, eine Freundin beim Arbeitsamt suchen und dann kann man halt gucken, wie viel Geld die Freunde und Verwandten so haben. Nun ja. Genau, wir haben die Situation, dass E-Mail gerade eben so noch benutzbar ist. So, also die Spamfilter funktionieren so halbwegs, aber in der Regel hat man so viel Stress mit False Positives, dass man dann doch wieder ein Faxgerät braucht, um halt so ein paar E-Mails durchzukriegen. Wir erwarten eigentlich nicht, dass sich der Zustand ändert, jedenfalls nicht in absehbarer Zeit. Solange noch immer 19% Amerikaner zugeben, dass sie gelegentlich auf Spam draufklicken, naja.
Wird es nicht weniger werden.
Nee. Ja, ein Thema, was ich dieses Jahr sehr faszinierend fand, war IT-Sicherheit in Hollywood. Wir alle wissen, gucken wir gerne Kinofilme, bevor sie ins Kino kommen. Und Leute, die davon leben, dass Kinofilme es auch bis ins Kino schaffen, sind davon natürlich nicht so begeistert. Was dazu geführt hat, dass in den letzten 12 Monaten die Produktionsprozesse von, sagen wir mal, so etwas größeren Kinofilmen, die halt, sagen wir mal, ein relativ hohes Peer-to-Peer-Potenzial haben, drakonisch verschärft wurden. Also
alles mit Robotern, Aliens,
Angelina Jolie. Genau. All diese Dinge.
Laserschwertern.
All diese Dinge werden mittlerweile nur noch in kleinen Schnipseln produziert. Also ich habe mir das mal erklären lassen, wie es so funktioniert, wie halt so ein durchaus bekannter Sci-Fi-Film synchronisiert wird. Da landet mitnichten im Synchronstudio eine komplette Rolle von dem Film. Nee, nee. Die kriegen in kleinen Schnipseln serviert die Szenen einzeln ohne Special Effects nur vor der blauen Leinwand, auf die dann die Special Effects gerendert werden und müssen dann darauf synchronisieren. Das heißt, im Synchronstudio landet dann nichts mehr, was irgendwie noch kopierbar wäre. Und in anderen Fällen ist es halt so, dass die Filme halt irgendwie mit versiegelten Abspielgeräten ausgeliefert werden, habe ich mir erzählen lassen, an Kritiker. Das heißt, da kommt dann so ein DVD-Player mit einer eingelegten, also ein Portabler mit einer eingelegten DVD, der halt mit 5 irgendwie Temperproof-Siegeln verklebt ist und der, wo der Videoausgang auch zugesiegelt ist. Und darauf kann sich der Kritiker dann halt irgendwie den Film angucken. Er kann natürlich versuchen, das irgendwie von diesem Bildschirmchen abzufilmen, aber so richtig toll ist es natürlich auch nicht. Also da passiert jetzt tatsächlich auch mal auf der technischen Ebene was. Solange haben sie immer nur versucht, irgendwie mit der großen rechtlichen Keule rumzuschlagen, und jetzt wird es tatsächlich auch mal wieder ein bisschen technisch interessanter und herausfordernder.
Das Bittere daran ist natürlich, dass es nach hinten losgeht, weil das ist natürlich der Synchron, dem Synchronsprechen nicht zuträglich, was letztendlich nur wieder den Druck erhöht, das Ganze in Original und bevor es ins Kino kommt, zu sehen.
Da gibt es eine Meldung, da braucht jemand ein Mikrofon.
Ich habe noch einen Kommentar zum Thema Mail. Es gibt inzwischen Firmen, die offiziell E-Mail-Annahme verweigern aufgrund von Spam und Würmern. Zu nennen ist zum Beispiel Omnideal oder so.
Wie meinst du?
E-Mail-Anbieter Omnideal hat auch einen Webshop, ist die erste mir bekannte Firma, die Mail-Annahme verweigert. Absolut. Autoresponder, wir nehmen keine Mails mehr an.
Also die ersten geben auf, ja?
Ja.
Ist in dem Autoresponder wenigstens die Faxnummer drin? Nein? Oh wei.
Ja, zur Sicherheit im Zusammenhang mit Filmen kann ich auch noch was sagen. Es ist schön, dass so manche Firmen das so ernst nehmen. Ich kann nur was erzählen vom DVD-Center einer japanischen Firma, also für Europa. Die sind in Österreich und habe ich eine Zeit lang einen Stock drüber gearbeitet, und wir haben mal eine Schulung im Stock drunter gehabt, und man kommt wirklich ohne irgendeine Sicherung, ohne wirklich physikalische Security da zu den Master-Tapes, die am Gang liegen von DVDs, die in einem halben Jahr rauskommen und so.
Oh, ja, naja, ist doch beliebter, Schulungen zu veranstalten, denke ich, ne?
Nun gut, üblicherweise werden ja solche DVDs dann auch nicht mehr in Europa oder wer weiß wo produziert, sondern in China. Und da ist, wenn die entsprechenden Kontakte bestehen, natürlich auch immer die Möglichkeit, vorab schon mal so eine Kopie per UPS oder Post zu bekommen. Also ich freue mich schon auf Simpsons The Movie. Gegen eine Flasche Absinth übrigens.
Ja, sicherlich eines dieser Highlights von diesem Jahr war das ganze Bluetooth-Thema. Es gab ja das ganze Jahr über sozusagen schon mal die Teaser von den Durchführenden, die immer so, guck mal, wir haben hier was, aber wir können es euch leider noch nicht geben. Was ein bisschen frustrierend war, auf diesem Kongress wurden ja nun halt irgendwie mal erklärt, wie es tatsächlich ging. Die Rücksicht war halt da klar zu sagen, okay, wir wollen halt zumindest irgendwie den meisten Usern die Gelegenheit geben, ihre Telefone zu updaten, bevor wir halt diese Tools in die freie Wildbahn lassen. Das Problem ist natürlich, dass Mobiltelefone-Updaten halt wesentlich lästiger ist, als mal eben so ein Windows abzudaten. Da kann man immer noch eine CD reinlegen. Bei so Mobiltelefonen muss man halt zum Laden gehen. Jedenfalls bei den meisten. Also wir fanden das dann durchaus doch schon bemerkenswert, zumal es auch unsere Aussage mit den Mobile-Exploits ein bisschen wahrer machte.
Genau, also nochmal vielen Dank.
Genau.
Ja, Cisco hat wohl massiv gelitten dieses Jahr, also nicht nur das Übliche, sondern dann auch noch so Global Exploiter, wo dann die Liste der betroffenen Systeme doch wirklich lang war, ob ihr das gesehen habt, und natürlich einmal der Verlust des Quellcodes von iOS.
Tja, vielleicht haben sie uns deswegen Maschinen ohne Firmware geliefert, weil sie dachten, wir haben den ja schon.
Ja, wollte da noch jemand was zu detaillieren? Haben da was gehört von Koffern mit kleinen ungezählten Scheinen? Nein?
Ja, stimmt, da sind Source-Code-Wegkommungen waren dieses Jahr tatsächlich einiges, richtig. Also war nicht nur Cisco, da war ja auch noch Microsoft betroffen und HP war betroffen und noch so zwei, drei Firmen, Veritas, glaube ich. Naja, und so. Also da gab es einiges, was an Source-Repositories weggekommen ist.
Naja, Information will halt frei sein.
Ja, wir denken, also wir vermuten ja auch eigentlich eher, dass es so eine sozusagen so eine unter dem Radar fliegende Sicherheitsverbesserungsmaßnahme ist, irgendwie mal, damit sie dann mal ein bisschen die wesentlichen Sachen von der freien Bewegung debuggt bekommen.
Genau, das fand ich auch verschärft, so mal als Entwicklungsszenario. Raubkopierer missbrauchen ganz viele Server, haben dann schon Arbeitsteilung. Ja, also Taylorismus ist jetzt schon extrem eingeführt und fortgeschritten. Und die Frage, die natürlich kommt, ist, was kommt als nächstes? Offshoring? Ja, irgendwie, keine Ahnung, Inder die Würmer hacken? Weiß auch nicht.
Ja, ein Trend dieses Jahr ist sicherlich Geräte-Exploiten unter Verwendung von Peripheriegeräten. Ganz weit vorne natürlich FireWire mit dem iPod-Exploit. Ich muss schon sagen, das fand ich schon beeindruckend. Also das fand ich echt einen Applaus wert. So.
Ja, und auch schön war die Nummer, dass der Durchschnitts-User, selbst wenn er von einem relativ zugeschraubten Windows sitzt, meistens noch das Recht hat, irgendwie Drucker einzurichten. Und was ist natürlich einfacher, als dann ein Gerät ans Netz dran zu stöpseln, das dann ein Druckertreiber serviert, ne, der dann einfach eine Kommandozeile aufmacht. Fanden wir auch wirklich gut. So, und ich meine, das kann man dann halt auch überall dabei haben. Also wenn ich dann auf mein Telefon zugreifen kann über Infrarot, kann ich da auch einen Druckertreiber liegen lassen. Ne?
Ja. Super. Was dann demnächst macht man dann nicht mehr so, sondern nur noch so. Ja, Datenbanken. So vorne, hinten, links, oben, unten und rechts hat es eigentlich so ziemlich alle erwischt. Es gab eigentlich für jede größere Datenbank Probleme, insbesondere wenn sie halt in Netzwerkszenarien eingesetzt wird. Datenbanken sind natürlich immer, sagen wir mal, ein relativ saftiges Ziel, wie wir auch an den weggekommenen Datenbanken gesehen haben. Hat sich eigentlich doch durchaus schön entwickelt, dieses Feld.
Genau, aber auch schön war dieses Ding, dass Würmer googeln jetzt auch. Yahoo!
Ja.
Also, das fand ich gut.
Also, das fand ich auch ganz hübsch. Ja. Also ich meine, Google war wahrscheinlich auch so ein bisschen überrascht, dass sie plötzlich irgendwie in der Rolle eines Wurmbekämpfers sind und irgendwie jetzt darauf reagieren müssen, dass sie irgendwie Suchanfragen unterbinden, die verhindern, dass das halbe Internet irgendwie runterfährt. Ja, meine, was man halt so davon hat, wenn man die größte Suchmaschine hat. Ja, was es 2004 natürlich auch gab, war, dass Microsoft Kopfgeld ausgesetzt hat für Viren- und Würmerschreiber, $250.000.
Und
nicht so attraktiv extrem, bei dem jetzigen Dollarkurs, aber.
Ja, aber die versuchen da gerade irgendwie, das sind größer angelegte Schleimaktionen aus meiner Sicht. Ich fand das faszinierend, wenn man mal.
Sind die eigentlich gezahlt worden?
Ja, soweit ich weiß, ja. Ja, zumindest der eine Verpetzer ist bezahlt worden, ja.
Ja, also ich, wenn man so den heiße Security oder so durchgeht im Schnellverfahren, dann fällt einem auf, dass jeden Monat eine Aussage von Microsoft getätigt worden ist oder Bill Gates oder Ballmer oder so, dass das mit der Security ja jetzt echt mal besser werden muss oder dass es jetzt besser wird und dass sie echt viel tun und so weiter. Also es ist, keine Ahnung. Schon.
Ja, die Kreuzung zwischen Spyware und Würmern ist, denke ich mal, auch ein Trend, der dieses Jahr entstanden ist. Das heißt also, dass die Techniken sich immer mehr vermischen. Das heißt also, Spyware, die halt sagen wir mal, kommerziellen oder semi-kommerziellen Zwecken folgt, benutzt jetzt natürlich immer mehr Technologien, die halt auch aus dem Wurmbereich stammen, angefangen von, dass sie sich gegenseitig installieren und deinstallieren, um halt die einzigen zu sein, die auf dem Rechner die Daten abfassen.
Ja, wie hier vorhin jemand sagte, die Worm Wars, die Spyware Wars, die haben wir auf jeden Fall schon, ja. Die sich gegenseitig deinstallierende Spyware und naja, am Ende Survival of the Fittest, wir kennen das ja.
Ich weiß nicht, betreibt noch jemand eine Webseite mit, die Werbung von der Falk AG ausliefert?
Oh ja, da war was. Richtig, du hast recht.
Also da gab es irgendwie so ein Hole, da ist immer noch nicht sogar ganz klar, was. Auf jeden Fall hat dann irgendwie so jede 10. Werbung von der Falk AG auch so eine Spyware-Zeile mitgeliefert. Also die Firma, in der ich arbeite, hat dann irgendwie so ein paar tausend Würmer rausgeschmissen an irgendwelche User, die sich dann ganz böse beschwert haben. Naja.
Das war auf der Basis von dem, sollte ich mich erinnern, von dem PNG-Exploit in Windows. So. Wurde halt ein Ad-Banner ausgeliefert, wo halt dieser Exploit benutzt wurde.
Ja, auf der anderen Seite gibt es irgendwie das Gerücht, dass das der Load-Balancer irgendwie gehackt worden sei. Aber
das das war zumindest das, was zu verfolgen war in den öffentlichen Nachrichten, war, dass der Load-Balancer oder ein anderes vorgeschaltetes Gerät gehackt wurde und halt eine von 10 Anfragen jeweils mit einem PNG versehen wurde, das halt auf einem Windows halt dazu führte, dass der Code in diesem PNG ausgeführt wurde. Ja, solche bildbasierten Exploits sind natürlich gerade für Wurmverbreitung extrem gut geeignet. Hatten wir dieses Jahr ja auch schöne viele, also eigentlich in allen Mediaformaten gab es Exploit-Möglichkeiten, sodass man selbst vor einem PDF oder einem JPEG schon fürchten musste. Ja, genau, Wiki, brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen. PHP ist nun mittlerweile endgültig in einem Stadium angekommen, also gerade wenn ich mir so PHP BB angucke, wo ich, naja, also das eigentlich, was letztes Jahr so irgendwie SSH war, ne? Also letztes Jahr haben wir, glaube ich, über SSH relativ viel gelästert zurecht und dieses Jahr kann man wohl so sagen, war das Jahr von PHP. Also ich traue mich das halt nicht mehr so was zu betreiben. Ansonsten ist es halt sicherlich ein sportliches Ziel, wo viele Leute sicherlich auch gelitten haben, muss man leider sagen.
Ja, einer von denen war vorhin am Telefon.
Was mich echt wundert, ist, dass der noch nicht den Wurm abbekommen hatte. So, der Chat irgendwie in so einer kleinen Ecke vom Netz zu sein, wo man nur manuell hinkommt oder so.
Ja, cool. Ja, an der Stelle genau. Muss man nochmal von Glück sagen, dass Google nur wie viel Prozent des Internets indiziert?
Ja, 90 oder so, ja.
Nee, nur 30% oder so. Okay. Ne? Naja. Also das ist irgendwie noch, naja gut. Also
genau, Phishing ist mittlerweile zu so einem Problem geworden, dass ich selbst schon ein Phänomen hatte, dass ich E-Mails von eBay gelöscht habe, weil ich gedacht habe, das sind ja Phishing-E-Mails.
Genau. Und PayPal, was wollen die denn von mir? Weg damit.
So, also letzten Endes hat sich E-Mail-Kommunikation von Firmen zum Kunden eigentlich schon erledigt, weil man kann eigentlich normalen Kunden nicht zumuten, dass er irgendwie jeden Link, der in so einer E-Mail drin ist, tatsächlich auch nochmal verifiziert.
Ja, also ich meine, so zwischendurch habe ich eine Minute gebraucht, um rauszukriegen, ob diese Mail jetzt echt war oder nicht. So, und
das ist eigentlich nicht mehr zumutbar.
Nee.
Das heißt, wir gehen eigentlich davon aus, entweder es findet sich jetzt bald mal ein user-kompatibles Signierverfahren, mit dem man tatsächlich auch so einem User halbwegs klar machen kann, dass diese E-Mail jetzt möglicherweise echt ist. Oder wir kaufen uns doch Postaktien.
Genau.
Ja, 2005. Jetzt packen wir unsere große Glaskugel aus und putzen sie nochmal. Ja, naja, diese Fahrräder. Ich betrachte das ja eigentlich nun nicht gerade unbedingt als ein Sicherheitsproblem. Also, wenn wir uns mal dieses System angucken, nachdem es mir so zugetragen wurde, anonym, haben ungefähr 5 Leute ein halbes Jahr an diesem System rumgeschraubt, bis es dann soweit sah, dass man es exploiten konnte. Ich würde das nicht als Sicherheitslücke betrachten. Das ist also, sagen wir mal, ein sehr sportliches Ziel, sicherlich so. Also so vom Hack-Value hier kaum zu schlagen, aber eine Sicherheitslücke war das eigentlich nicht, würde ich so sagen. Also wenn es jetzt gegangen wäre, dass man einfach sich hinstellt und nur irgendwie da so ein bisschen dann rumspielt und dann klappt es auf, okay, das wäre eine Sicherheitslücke gewesen, aber aufschrauben, umprogrammieren und so weiter und so fort, weiß ich nicht. Okay, gehackt wurden sie, das war. Hier vorne ist noch eine, haben wir noch ein Mikrofon hier vorne links?
Ja, also was ich auch noch spannend fand 2004, jetzt eigentlich die letzten Wochen, wobei wir wussten es das ganze Jahr schon, dass sich der Betreiber des größten Online-Marktplatzes der Welt oder so ähnlich ins deutsche Fernsehen setzen kann und sagen, wir haben ein Sicherheitsproblem, man kann alle unsere User knacken, aber wir können es nicht abschalten, da würden die Weihnachtsmänner nicht mehr hüpfen.
Ja, das ist eigentlich richtig. eBay verdient wirklich. Ja, was wir da sehen, ist eigentlich genau das Wahlmaschinenphänomen, nämlich Sicherheit versus Convenience und in der Regel wird sich dann halt für Convenience entschieden mit den entsprechenden Folgen. Ja, viel Spaß beim Lernen von JavaScript. Es gibt auch lustige Sachen auf eBay. Da drüben links gibt's noch einen. Jetzt mal rüber vorhin.
Ja, so Magneten und so. Okay.
Reichst du mal das Mikro rüber da?
Ja, ich denke, diese ganze MD5 und SHA und so weiter Geschichte war auch noch so erwähnenswert.
Sicherlich aus sportlichen Gründen auf jeden Fall, aber ich kenne keinen einzigen Real-Life-Hack, der darauf basiert hat.
Ja, ich wollte es nur der Vollständigkeit.
Nee, ich meine, kennst du einen?
Also das, was halt vorhin im Vortrag vorgestellt wurde.
Achso, war ich leider nicht da, Entschuldigung.
Da ging es so um über Casa MP3s, die unterschiedlich sind, aber einen gleichen Hash haben und so aussehen, als wären sie die gleichen. Und dann kann man irgendwie Signaturen in MP3s reinhauen.
Okay, gut. Also naja, dann werden wir vielleicht davon 2005 noch ein bisschen mehr sehen.
Das heißt, die Musikindustrie steckt dahinter, oder was?
Das wäre eine schöne Schlagzeile. Musikindustrie bricht MP3. Lassen wir das. Ja, Blick in die Glaskugel, Mautsysteme. Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen, aber...
Endlich, hoffentlich ein Mautsystem. Vielleicht, ja.
Also ich meine...
Hoffentlich.
Ist doch immer schön, wenn der Staat so ein bisschen Spielzeug auf die Straßen stellt.
Und die Möglichkeiten. Also... Ja. Also die Möglichkeiten, ich warte noch drauf. Also das, da entstehen ja Datenbanken, wenn die erstmal weg sind. Wow. Also, ne, ich meine, also als Politiker, ich würde nicht mehr Auto fahren. Die Frage ist, was man dann sonst tun soll, ja.
Wenn dann falls nicht
ja, fliegen ist ja auch nicht mehr, ne?
Oder Fahrrad?
Fahrrad.
Ja, wir glauben ja so aus dem, was man so hört, dass es SSH nochmal richtig dick erwischen wird. Das ist noch nicht gegessene Thema und da wird bestimmt nochmal was kommen. Das wird dann sicherlich viele hier im Saal irgendwie schmerzhaft aufkreischen lassen, weil so ein SSH, die hat eigentlich fast jeder am Laufen. Aber jetzt wisst ihr es ja.
Woher diese Vermutungen?
Was? Hm?
Woher diese Vermutungen?
Du weißt, wir wenn wir diese Folie hier vorbereiten, dann ziehen wir uns in einen verdunkelten Raum zurück, lassen uns ein bisschen Trockennebel unter der Tür durchblasen, stellen unsere Glaskugel hin, die wird sorgfältig geputzt, da haben wir extra einen Mitarbeiter, der nur die Glaskugel putzt. Und dann gucken wir in diese Glaskugel.
Genau, und trinken dazu Tee mit so, ne? Und dann ist das immer, guck mal, hast du die Augen gesehen? Die Augen hier, guck mal. Irre, oder? Ja, ja. Die Augen.
Genau, da flog dann so ein SSH vorbei. Ja, die zunehmende Vernetzung von so Alltagsgegenständen macht uns so ein bisschen Sorge. Internet ist zwar noch nicht im Toaster angekommen.
Sorge, die Möglichkeiten, wir hatten ja schon immer versucht, jetzt mal Siemens darauf hinzuweisen, dass wir gerne möchten, dass der Kühlschrank die Milch nachbestellt und so, und hatten dann hier schon Witze gemacht und so, dass ich dann irgendwann zu viel Milch vor der Tür habe und all diese Dinge. Aber dabei ist an uns total vorübergegangen, dass die Integration, also die Vernetzung von Alltagsgegenständen natürlich die ganze Zeit schon massiv voranschreitet und wir das gar nicht so richtig mitkriegen, weil wir viele Dinge, also jedenfalls geht mir das so, gar nicht als Datenschnittstelle begreifen. So, und
also Autos war zum Beispiel so ein Ding, was uns aufgefallen ist dieses Jahr. Wenn man sich so ein modernes Auto anguckt, nehmen wir mal so ein modernes Auto aus deutscher Fabrikation, das hat ziemlich viele Mikroprozessoren drin und viele von diesen Mikroprozessoren reden miteinander. Da gibt es so eine Standardschnittstelle, die heißt CAN Bus, und auf diesem CAN Bus ist so ungefähr alles, was in diesem Auto mit Bits zu tun hat, vertreten. Mittlerweile so viel davon, dass es auf diesen CAN Bussen massive Datenengpässe gibt und sie mehrere davon verlegen müssen, weil sie halt irgendwie all diese ganzen Daten vom ABS und vom GPS und so weiter und so fort nicht mehr durchbekommen. Eine der Komponenten, die zum Beispiel bei so einem modernen Autofahrzeug auch am CAN-Bus hängt, ist das Navigationssystem, was mit dem Radio integriert ist und was über dieses Radio RDS-Updates empfängt über die Straßenverkehrslage. Und wie mir ein kleines Vöglein erzählte, sind wohl die RDS-Parser in diesen Radios ziemlich zusammengehacktes Zeug. Zu Deutsch, es gibt da eine Schnittstelle, über die man sich an den Straßenrand stellen mit einem kleinen UKW-Sender und irgendwie mal...
Nein, das ist... Also Das ist halt, wenn man mal schnell von A nach B will, ja, dann also 200 auf der Autobahn und dann alle vor mir müssen rechts abbiegen, Knopf drücken. So. Freie Fahrt für freie Nerds.
Und dann hast du so ein, dann hast du so einen 1950er polnischen Dieseltruck vor dir und dann.
Und da ist.
Ja. Na, das war aber ein Fake. Aber ja. Gut. Ja, also wie gesagt, CAN-Bus ist sicherlich ein Thema, was sehr interessant ist, falls jemand mal sein Autoradio auseinander nimmt, mal den ADS-Parser angucken. Und so, da kann man sicherlich eine Menge Spaß mit haben. So ABS zum Beispiel und die Bremssysteme hängen auch teilweise an diesen CAN-Bussen dran. Hm?
Ja. Ja, und ich meine, derer Datenschnittstellen wird immer mehr mit den Schlüsseln, die sich mit dem Auto jetzt unterhalten, und dann soll man sein Auto auch anrufen können in Zukunft.
Ja, und was man dabei noch bedenken sollte, diese ganzen Sachen, diese ganzen Busse etc., Mikrocontroller, hängen an einer Batterie. Und es gab zum Beispiel auch einen namhaften deutschen Autohersteller, der hatte dann das Problem, der hatte seine im Autohaus seine Limousinen stehen und nach einem halben Jahr durfte er die Batterien wechseln. Das Auto wurde überhaupt nicht bewegt, aber nur vom Vorführen hat er die Batterien so leer gezogen, dass die dann ausgetauscht werden mussten, tiefentladen waren. Und das ist dann auch den ersten Käufern dieses Fahrzeugs passiert, dass nach einem halben Jahr durfte dann der Service rausfahren und die von der Autobahn kratzen, beziehungsweise ihn natürlich kostenlos und nach kurzer Wartezeit eine neue Batterie einbauen.
Aber gab es da nicht beim VW Beetle noch das krassere, viel krassere Problem, dass du den nicht mal irgendwie 4 Tage in der Garage stehen lassen durftest oder so?
Also mir nicht bekannt, aber diese Geschichte mit der Batterie ist also auch durch die Presse gegangen und ist also auch verbürgt.
Dass ja man klar, also die stellt sich schon die Frage, wir haben ja den Mann gesehen hier, der uns gezeigt hat, wie man mit einem ordentlichen Magneten diese digitalen Schlösser austrickst. Und man muss sich natürlich die Frage stellen, irgendwie, wie viele Magneten brauche ich, um ne, so eine Mittelklasse-Limousine einfach am Wegfahren zu hindern.
Das mit dem Beetle, das war Michael Moore, das war dort im Buch drin.
Okay. Gibt es da noch ein Mikrofon durch?
Krass, was passiert eigentlich, wenn man irgendwie so viele von diesen Magneten quer über die Autobahn legt? Nee, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Ne?
Dann wirst also du selbst,
verantwortungsvolles Handeln, Jungs.
Dann wirst du selbst als Rotweintrinker, als Terrorist verhaftet.
Was?
Also ich habe einen VW Beetle. Du wirst als Terrorist verhaftet, selbst wenn du Rotweintrinker bist.
Ja, wahrscheinlich.
Also ich wollte nur sagen, ich habe einen VW Beetle und der hat folgendes schönes Feature zum Thema Datenschnittstellen in Automobilen. Der hat eine elektronische Kofferraumklappe, da gibt es links vorne einen kleinen Schalter. Wenn man dran zieht, geht hoffentlich die Kofferraumklappe auf. Das ist aber eine elektronische Steuerung und da muss irgendwie auch ein Computer damit verbunden sein. Das merkt man daran, dass manchmal die Kofferraumklappe nicht aufgeht, wenn man dran zieht, außer man startet das Fahrzeug, wirft den Motor an, macht den wieder aus. Dann geht die Kofferraumklappe wieder auf, aber manchmal ist es noch schlimmer, dann muss man das Fahrzeug einen halben Meter bewegen.
Aber natürlich nur bei Vollmond.
Ich habe es noch nicht rausgefunden, aber es ist ausgerechnet mit Richard Stallman passiert. Und wer ihn kennt, weiß, was das bedeutet. Seine Tasche war hinten drin.
Naja, also ich habe neulich in so einem modernen Fahrzeug beobachtet, dass es da irgendwie hinter der Klappe, dieser Sonnenschutz, da ist so eine kleine Reboot-Anleitung, so mit irgendwie Lenkrad nach links und Wischer nach oben und Schalter drehen und kurz Gas geben und dann bootet das Fahrzeug wieder neu.
Also was
gibt es? Was?
Was auch noch ganz spannend werden könnte, ist dieser Car-to-Car-Bus. Das stand irgendwie kürzlich in der FAZ und da geht's wohl drum, Systeme zu entwickeln, dass sich Autos im Vorbeifahren gegenseitig über den Straßenzustand oder Ähnliches aktualisieren. Da sehe ich auch noch. Also persönlich sehe ich da großes kreatives Potenzial noch versteckt.
Nein, es wird noch viel, viel schöner werden. Wenn du dann erstmal ein Voice-Interface mit deinem Auto hast und dann kommen dann diese Sachen so, liebes Auto, fahr mich da längs. Willst du da wirklich längs? Genau, möchtest du mit dem Fahrstuhl nach oben fahren?
Ja, ich meine,
du solltest doch lieber nach unten fahren. Unten ist es auch sehr schön.
Weil diese Wavelan-Ausstattung oder was auch immer sie für Technologie benutzen, löst natürlich ein entscheidendes Problem. Mit RDS erwischt man immer nur die Autos, die auf der richtigen Frequenz Radio hören. Mit Wavelan kann man dann irgendwie distributen. Ja, na gut, ich meine, es sind ja nicht nur Autos, bei denen es so ist, sondern, ach so, Entschuldigung, ja.
Ja, du hast genau richtig gesagt, es sind nicht nur Autos, bei denen das so ist. Ich erinnere mich an eine Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Dortmund, einer U-Bahn. Ja, und auf einmal hielt diese U-Bahn mitten im Tunnel und es kam eine Durchsage, wir haben ein kleines technisches Problem, die Fahrt wird sich um wenige Minuten verzögern. Daraufhin gingen alle Lichter aus. Und es gingen alle Lichter wieder an und dieses, wo normalerweise angezeigt wird, welche Haltestelle man gerade ist, zeigte Version 1.4.3 an. Und danach ging es ganz normal weiter. Und ich dachte, okay, sie haben Windows installiert.
Ja, manchmal muss man solche Systeme halt auch booten, nicht wahr?
Vielleicht zu diesem Thema Straßenbahnen. Dazu hatte ich letzte Woche, vorletzte noch einen Artikel gelesen, dass Düsseldorf eine Strecke bis 2009 komplett automatisiert betreiben möchte. In Dortmund kennt man das schon, diese H-Bahn, diese Schwebebahn, die läuft seit 10 Jahren irgendwie voll automatisiert, aber die ist nicht mehr öffentlichen Verkehrsraum und Düsseldorf will eine Stadtbahn oder U-Bahn im öffentlichen Verkehrsraum voll automatisiert fahren lassen. Da gibt es bestimmt auch noch gute Möglichkeiten, sich da einzuklinken. Aber wieder die Frage nach dem verantwortungsvollen Handeln da.
Ja. Also worum es mir
das ist. Man könnte die Wagen vermieten, ne?
Also worum es mir da so ein bisschen noch ging, war, es gibt natürlich noch jede Menge andere Geräte, wo jetzt halt IP drin landet. Ja, also wenn wir jetzt mal so überlegen, so was im Haushalt sich noch so alles anbietet, so ich habe jetzt einen Staubsauger, der saugt selbsttätig Staub, also er hat noch keine IP, dem sagt man nur irgendwie, ob der Raum klein, mittelgroß oder groß ist und drückt auf den Knopf und dann fährt er los und saugt Staub. Aber vollkommen klar, die nächste Generation von den Dingern wird Wavelan haben. So, und mir sagen,
na, Zigbee, ne? Dieses
ja,
Zigbee-Zeug.
Ja, kommen wir später noch.
Da müssen wir aber noch machen.
Also eigentlich erwarte ich ja zum Beispiel, dass ein Staubsauger mir sagt, wie viel Kleingeld er jetzt eigentlich so gefunden hat, nachdem er meinen Fußboden gesaugt hat. Das wird es alles geben und wir werden eine Menge Spaß dabei haben. Ja, du hast noch was.
Ja, mir fällt noch zu der Bahn ein, weil also wenn sie die vollautomatisiert benutzen, dann stelle ich mir sehr lustig vor, wenn man nach dem Einsteigen in die Bahn irgendwie meistbietend versteigert, an welcher Haltestelle wir jetzt anhalten. Aber auch wieder verantwortliches Handeln.
Ja. Mir ist noch was eingefallen zu 2004, was so ein bisschen untergegangen ist. PGP Incorporated betreibt so einen kleinen Key-Server, wo man jetzt seine Public Keys zum Download draufladen kann. Ist ja ganz praktisch die Sache. Die haben vor Weihnachten eine Massenrundmail an alle eingetragenen E-Mail-Adressen verschickt, dass man doch bitte einen Link klicke und diesen Key bestätigt. Und da war so ein kleiner Passus dran, ach, und laden Sie sich doch gleich bitte unseren Key-Server-Key runter und signieren Sie den wegen dem Web of Trust. Fand ich so in puncto 2005 und eben Trust-Metriken, die wahrscheinlich auch in dieser vernetzten Geschichte mit Haushaltsgeräten und so weiter eventuell kommen werden, wenn irgendjemand mal dran denkt. Ganz interessant. Die Konkurrenzveranstaltung ist momentan, denke ich mal, so ein bisschen Thought, Tochter von VeriSign, die diese Notary-Geschichte gerade pushen, zumindest bei uns im Rhein-Main-Gebiet. Und da haben sich jetzt schon ein paar Grüppchen gebildet, die rausgefunden haben, dass man, um Notary zu werden, eigentlich nur von 3 anderen Notaries beglaubigt werden muss. Und das rollt wie verrückt, finde ich auch klasse. Also diese Web of Trust sind von dieser Qualität, die ihnen irgendwann mal abverlangt werden wird, in den Grundfesten, so wie sie gerade wachsen, nicht besonders stabil.
Ja, wer glaubt schon an PKI?
Genau.
Ja.
Genau. So, da war doch noch diese tolle Infrastruktur. Botnetze, Zombies und Seuchzeug, das ist ja inzwischen fester Faktor. Von daher stellt man sich nicht die Frage, ob das irgendwie mehr wird oder weniger, oder sondern nur, was wird man als nächstes damit anstellen können oder andere Leute damit anstellen können. Und wir haben uns überlegt, so Versenden von Voice-over-IP-Spam wäre doch mal ein bisschen innovativ.
Genau, ich meine...
Was?
Spit. Gibt es da schon einen Fachterminus für? Okay, gut, danke.
War das nicht das für Instant Messaging? Nee, das ist Spim, ne?
Ja.
Spim, ja. Spim ist Instant Messaging, gerade das ist Spit.
Genau, also gut. Die Botnetze werden euch ins Telefon spucken. es wird nicht nur Voice-over-IP-Telefone betreffen, weil die Gateways, mit denen die Dial-Out-Provider Voice-over-IP machen, sind ja nun ja, sagen wir mal, die sind froh, dass sie gerade so funktionieren. Zumindest die ich mir angeguckt habe, da war von Sicherheit nicht so viel die Rede. Ich weiß von einigen amerikanischen Kollegen, die da so sich mal ein bisschen umgetan haben und da ging so ungefähr alles von Telefonnummer spoofen bis umsonst telefonieren auf andere Leute Kosten und also ungefähr alles, was man mit so einem Telefonnetz machen wollen würde, ließ sich mit diesen Voice-over-IP-Gateways machen. Das heißt, wenn man also einen Wurm sich so vorstellt, der gezielt nach Voice-over-IP-Usern sucht, die einen Dial-Out-Account haben, dann kann man sicherlich eine ganze Menge Unsinn machen. Richtig doll schlimm wird's, wenn der Prozess, der gerade läuft, durch die nächsten Jahre in Anspruch nehmen wird, nämlich dass das normale Telefonnetz, was ja immer noch so halbwegs funktioniert, zumindest in Europa, ins Internet assimiliert wird, also auf IP geht. Dieser Prozess ist nicht aufzuhalten, einfach aus Kostengründen. Die großen Telcos stellen ihre Backbones auf IP um und ich denke mal, da wird es auch jede Menge interessante Entwicklungen geben in diesem Bereich. Also gerade was so die Convergence von Voice-over-IP und normaler Telefonie betrifft und wenn man sich dann noch so ein Botnetz dazu denkt von Leuten oder auch ein Botnetz zum Beispiel basierend auf IP-Telefonen, manchmal ist ja auch sicherlich hochqualitative Hardware, made in Taiwan, 79 Euro, was da so drauf, so ein durchaus bekanntes Betriebssystem mit irgendwie durchaus bekannten Löchern und einem Webinterface. Naja, da kann man sich so ungefähr denken, was dabei rauskommt. Und wenn es dann auch noch Linux drauf hat dann, und LaForge so ein Ding in die Hände bekommt, dann wissen wir ganz genau, was drin los ist. Ja, was natürlich bei Haushaltsgeräten passiert, ist bei den normalen Programmen, die man so auf seinem Computer hat, schon lange passiert. Jeder blöde Texteditor telefoniert einmal in der Woche nach Hause, um zu gucken, ob es eine neue Version gibt. Ja. Ich sage mal jetzt gerade besonders auf den, sagen wir mal, konsumerfreundlichen Betriebssystemen ist es durchaus üblich, dass jedes Stück Software irgendeine Internetkomponente eingebaut hat. Entweder gucken, ob es eine neue Version gibt oder Musik tauschen oder Bilder tauschen oder Word-Dokumente tauschen oder was auch immer. Es gibt Werbung anzeigen, genau, diese Dinge. Das heißt also, die Vielfalt an internetverbundenen Programmen auf so einem Computer ist mittlerweile erschreckend. Also wenn man mal so einen TCP-Dump macht auf das Interface, was man an seinem normal konfigurierten PC hat, dann braucht man schon eine ganze Weile, bis man sich da durchgefummelt hat, welches Programm dann eigentlich was tut. Ich meine, nachdem man Skype ausgemacht hat, ist schon mal erstmal ein bisschen ruhiger so auf dem Netz.
Und da kann ich vielleicht noch ein kleines Schmankerl zu beisteuern.
Ja.
Ich habe ja, wird der ein oder andere mitbekommen, mir ein paar Personal Firewalls angesehen und da war unter anderem eine dabei, welche ist genau, wann wir es jetzt nochmal raussuchen. Ich glaube, es war Cygate oder Outpost, müsst ihr aber nochmal nachlesen, die als erstes, was sie gemacht hat, eine Verbindung zu VeriSign aufgebaut hat, zu einem Verzeichnis mit Certificate Revocation Lists. Und das finde ich jetzt auch mal eine praktische Sache, wenn eine Personal Firewall, die eigentlich dazu dienen soll, Traffic zu kontrollieren und abzubauen, dann direkt als erstes mal eine Verbindung aufbaut.
Ja, na gut, Personal Firewalls, naja. Ich halte sie für ein lästiges Übel. Was wir aber denken, was passieren wird, ist, dass wir in vielen von diesen Tools Probleme finden werden. Also angefangen von dass so bei einigen, was ich gesehen habe, von Programmen, die nach Updates fragen, dass die nicht nach einer IP-Adresse fragen, sondern schlicht nach einem DNS-Name. Das heißt, dass sie mit sehr simplem DNS-Spoofing dazu zu überreden sind, halt sich ein Update zu ziehen, was halt möglicherweise also nicht das enthält, was es tun soll. Bis hin zu simplen Exploits gegen diese offenen Interfaces von Services, wo Sachen exportiert werden. Das wird es halt, denke ich mal, in 2004 vermehrt geben.
Ja, und jedes Tool, das irgendwie eine größere Verbreitung hat, wird sofort interessant, ist klar, ne, für einen entsprechenden Angreifer.
Ja.
Und da die mit Sicherheit nach DNS-Geschichten, also DNS-Lookups machen, ist da also noch noch eine Menge Raum mehr. Ja, die Antikopierlösung weiterdenken. Wir hatten ja hier einen hübschen Vortrag über das Thema Anti-Counterfeit-Measures auf Geldscheinen und so und die Verwendung dieses dieser Eurion-Konstellation auf den Geldscheinen, die dann dazu führt, dass der Scanner das erkennen kann und das dann nicht mehr scannt. Und man muss sich natürlich die Frage stellen, ob das eigentlich eine schlechte Entwicklung ist. Weil man das natürlich ja mal nach vorne denken kann und da das auch ein bisschen positiver machen kann. Also zum Beispiel, ich meine, wenn wir wirklich diese Antikopierlösung und so auf jedem Endgerät drauf haben, also zum Beispiel auch auf diesen ganzen Kameras, die mich hier alle fröhlich anblitzen, ja, dann könnte ich mir einfach das Orion-Symbol auf die Stirn tätowieren und dann habt ihr nur noch schwarze Pixel hier. Und so schlecht fände ich das nicht. Und vielleicht kann man das noch weiter treiben und einfach dafür sorgen, dass immer, wenn ich von einer Kamera aufgenommen werde, dann sieht man da so einen Pixelhaufen und meine PGP-Key-ID oder was. Und dann könnt ihr mir den Durchsuchungsbefehl zufaxen und dann sage ich euch, wie ihr dann mal für eine halbe Stunde das freischalten könnt oder so. Also, ne, das gibt ja da durchaus...
Genau, also T-Shirts mit den Eurion-Konstellationen wollen wir eigentlich nächstes Jahr hier sehen.
Bitte. Ja, Nummernschild, genau.
Genau. Ja.
Und dann kann ich vielleicht Lizenzen rausgeben, so. Ja, wenn du mich auf deinen Urlaubsfotos sehen willst, dann will ich aber auch dich auf meinen Urlaubsfotos sehen oder... all das Zeug.
Genau, Mobile Exploits. Langsam wird es zum Running Gag, weil wir es jedes Jahr sagen. Mittlerweile ist aber die Verbreitung von GPS und hinreichend schlauen und schnellen Endgeräten doch größer geworden.
Und den ersten GPS Flatrates.
Genau. Und deswegen denken wir eigentlich so, für bestimmte Anwendungen, sagen wir zum Beispiel mal Premium SMS, wäre sicherlich so ein Bot-Network auf Mobilgeräten äußerst lukrativ. Es gibt Gerüchte darüber, dass es da auch schon irgendwie organisierte kriminelle Entitäten gibt, die halt solche Entwicklungen betreiben, sprich also Viren bzw. Würmer, die sich halt über GPS fortpflanzen oder über MMS von Telefon zu Telefon und dann zu sorgfältig koordinierten Zeiten Premium-SMSen an diesen Anbieter schicken, was dann irgendwie irgendeinen absurden Euro-Betrag pro SMS ausmacht. Und im Zweifel, wenn es nur eine pro Telefon war, noch nicht mal groß auffällt. Telefone haben halt im Gegensatz zu Internetcomputern, die nur an einer DSL-Leitung hängen, das Problem, dass sie relativ zügig Kosten verursachen können. Das ist ungefähr so wie Dialer, nur dass man das Modem nicht rausziehen kann. So. Und das ist halt schwierig, so ein Telefon. Kann man halt ausmachen oder den Akku flippen, aber ansonsten, ja, schwierig, ne? Deswegen denken wir, dass es nicht so sehr lange dauern wird, bis jemand auf die Idee kommt, dass es durchaus ein lukratives Arbeitsfeld ist, um halt auf illegalem Wege Geld zu verdienen. Hinzu kommt, dass diese Mobiltelefone halt auch wirklich fürchterlich schlecht zu updaten sind. Also die allermeisten Mobiltelefonhersteller erfordern, dass man zum Laden geht und möglicherweise sogar noch Geld dafür bezahlt, dass ein Sicherheitsbug aus dem Telefon rausgemacht wird. Wir haben gerade gehört, dass bei Nokia mittlerweile es so ist, dass sie den Bluetooth-Bug kostenlos fixen. Also nochmal für die, die es nicht mitbekommen haben, die ein Nokia-Telefon haben, das von diesen Bluetooth-Bugs betroffen ist. Wenn man in einen Nokia-Shop geht und sagt, man will dieses Bluetooth-Problem weghaben, dann fixen sie einem die Firmware kostenlos, sonst kostet es halt Geld. Und diese Operator, Mobiltelefonanbieter sind auch schlicht nicht darauf vorbereitet, was da passiert. Also die können nicht updaten in Millionen Stückzahlen. Wenn man sich so anguckt, so ein durchschnittlicher großer Mobiltelefonhersteller produziert einige hunderttausend Telefone pro Tag. So, also dagegen sind PCs, sagen wir mal, durchaus wenige, zumindest was die Verbreitung betrifft. Die typischen 6 Monate Leadtime, die man so bei so einem, sagen wir mal, langsamen Betriebssystemshersteller im PC-Bereich hat, treffen halt beim Mobiltelefon überhaupt nicht zu. Das heißt also, in der Regel rennen die Leute 3-4 Jahre mit diesen Telefonen rum, vielleicht nicht immer dieselben, aber die werden dann noch weiterverkauft und so weiter. Und die werden natürlich nicht geupdatet. Wie soll man sie updaten? Funktioniert ja. Und nun ja, wir werden also alle möglichen bizarren Dinge sehen, Firewalls, Virenscanner für Mobiltelefone und so weiter und so fort. Das Einzige, was das Desaster so ein bisschen minimieren könnte, ist, dass im Gegensatz zum Internet es da eine relativ zentralisierte Netzwerkstruktur gibt. Das heißt also, die IP-Komponenten, die halt das Netzwerk ausmachen, sind da in den Händen von relativ wenigen Leuten, sprich den Operatoren, die halt auf irgendwie schon mehrere Jahre nicht gepatchten Suns ihre GPS-Gateways fahren, weil sonst irgendwie die GPS-Software nicht funktionieren täte.
Ja, und der Hersteller hat das verboten, ne? Steht im Vertrag.
Genau. Jedenfalls,
wer die das können Gerät halt, anfasst, stirbt.
Die können halt in ihrer zentralen GPS-Infrastruktur schon so ein bisschen filtern. Das heißt, also, sag mal, die ganz plumpen Versuche werden sie möglicherweise disabled bekommen. Aber wenn sich da jemand mal hinsetzt und ein bisschen weiß, wie die Operator-Infrastruktur aussieht und halt anfängt, so einen Wurm zu schreiben, wette ich, dass er durchkommt. Ja. Noch so ein Bereich, der jetzt endgültig mit IP infiziert wird.
Genau, ist die Videoüberwachung. Also, ich habe mich dieses Jahr mal einen Moment mit Videokameras beschäftigt, weil ich ein bisschen was überwachen wollte und habe da festgestellt, dass man entweder das ganz billig macht und irgendwie 160 Euro ausgibt und dann hat man auch schon Motion Detection und all möglichen Zeug und Video per E-Mail und so Sachen, das ist alles ganz schick. Muss dann nur leider irgendwie noch von Hand scharf stellen, das ist ein bisschen doof. Und hat keinen ordentlichen Zoom und solche Sachen. Und dann wird's wieder interessant bei 1600 Euro oder so. Aber der eigentliche Punkt ist, dass auf den Herstellerseiten so dieses, wir können jetzt auch IP und schmeißen Sie Coax endlich weg, Hype ganz schön hart war. Ja, also das, da stehen die jetzt drauf. Keine extra Kabel mehr, sondern alles auch schon über das Ethernet, das sowieso schon in der Firma liegt. Und ist doch alles ganz toll. Und besser noch WLAN, genau. Und ja, ich meine, denk drüber nach.
Also ich habe nur eine einzige Kamera gefunden, die tatsächlich die einzelnen Frames, die sie auf den Rekorder schreibt, schon in der Kamera signiert. Das heißt, IP nun auch beim großen Bruder. Und ich denke, da sollte man ein bisschen mit spielen.
Ja, also ich meine, jetzt schon mal Mickey Maus rendern, ne? Damit man die gut dann, ne? So. Damit reinmachen kann. Genau. Wir warten dann auf Zigbee, um endlich Häuser und Stadtteile zum Blinken zu bringen.
Achso, wer noch nicht weiß, was Zigbee ist so ein Standard, um sagen wir mal Lichtschalter und ähnliche Elemente im Haus per Funk zu vernetzen, der relativ langsam ist. Ein bemerkenswertes Detail in einem Interview mit dem Hersteller von diesem Zeug war, also das mit der Sicherheit, das haben wir jetzt so nicht da rein designt, das ist dann die Aufgabe des individuellen Installateurs, Errichters oder Implementierers. Und da dachte ich mir, klar. Ja, also ich kann ja mal gucken, ob wir nächstes Jahr vielleicht mal so einen Sack von dem Zeug zum Spielen kriegen.
Ja, ja, das Schöne daran ist ja nicht, dass man das nachrüsten kann. Also nicht. Also man kann dadurch jedes Haus zum ferngesteuerten Haus machen und da werden sich viele Leute nicht beherrschen können. Und dann werden sie es hinterher nicht beherrschen. Und dann müssen wir uns wieder über verantwortungsvolles Handeln Gedanken machen.
Also
was? Callcenter.
Ja, naja, also wie gesagt, verantwortungsvolles Handeln, vielleicht Finger weg von den Fahrstühlen. Ne? Da hinten.
Ja, kleine Anmerkung noch zu Videoüberwachung. Also an der Universität Paderborn ist das Realität, also bis dass sie die Kameras abgeschaltet hatten, konnte man frei aus dem Uninetz raus auf alle Kameras in den Poolräumen, Serverräumen zugreifen, indem man im Browser JavaScript deaktivierte. Damit war nämlich die Passwortabfrage auch deaktiviert.
Was für ein Kamerasystem war das? Weißt du das? Das wäre doch mal interessant. Schick doch mal eine Mail in die Datenschleuder, sowas publizieren wir auch immer gerne. Also für alle ds@ccc.de kommt an, wird auch gelesen. Gerne auch anonym.
Ich hätte hier noch einen Kommentar zu Zigbee. Es ist so, dass Zigbee DevKits existieren, die kosten nicht die Welt. 500 Euro kann man schon mal ausgeben, um zu sehen, was da passiert. Zum anderen wäre natürlich eine Zukunftsvision, dass Einbrecher in Zukunft einfach mal einen schnellen Scan fahren, um zu sehen, was überhaupt zu holen ist in dem jeweiligen Haushalt.
Nee, Moment, das siehst du falsch. Also da hast du gerade RFID mit Zigbee verwechselt.
Nee.
Die wollen Zigbee auch einen Videorekorder
Okay.
RFID ist nicht so weitreichend. Nee, Zigbee. Also, da muss ich schon ziemlich nah ran. Zigbee ist spezifiziert auf 350 Meter. Und so langsam ist es nicht. Also genau. Es hat, glaube ich, 250 Kilobit Maximum.
Das ist dann eine sogenannte Drive-By-Inventur.
Ja, ich meine, das wurde ja immer Port-Scanning gern mit an Türen rütteln verglichen, ne? Das, diese Analogie gewinnt da ganz andere Dimensionen, würde ich sagen. Zigbee Nmap.
Naja, klar, jedes Funkprotokoll reicht weiter als die spezifizierte Reichweite, wenn man halt ein bisschen bessere Antennen nimmt, das wissen wir nur. Ah, super. Auch noch distributed. Ich liebe es.
Ja, zu den Kameras nochmal. Da fällt mir noch was ein. Und zwar ein großer Mineralölhersteller mit so blauen Logos hat in Bochum seine Forschung. Und wenn man da mit dem Auto vorbeifährt, dann spricht einen direkt das Waveland an, ob man nicht mal eine Kamera angucken will oder 10 oder auch noch mehr. Da gibt es dann auch so lustige Knöpfe wie Administration und Schwenken und ähnliche Sachen.
Also, nur mal so als Hinweis, diese XY-Neigekameras, wenn jemand die Button steuert, dann sind die auch skriptbar. Und so der... Und die durchschnittliche Angabe bei den Herstellern von diesen Kameras ist, dass sie so 15.000 Schwenk-Neige-Bewegungen aushalten.
Ich wollte...
Also nochmal auf das verantwortungsvolle Handeln sei hingewiesen.
Genau, ich meine, wahrscheinlich wollte auch gerade darauf hinweisen, dass der Motor wahrscheinlich nicht genug Newtonmeter hat, um das Ding dazu zu bewegen, dass es sich selbst abschraubt. Ja, und dann noch eine bedauerliche Verzögerung, nicht wahr? Die Patientenkarte kommt dann wohl eher noch nicht 2005, jedenfalls noch nicht mit Spaßfaktor.
Da hinten links haben wir noch eine Meldung.
Ja, nochmal zu der Universität Paderborn. Und zwar die dabei genannte Firma, wohl die gute Firma Internet, die wohl auf ihrer Webseite auch ziemlich viele von diesen Kameras vorstellt, von ihren tollen Referenzkunden. Und man kann ja mal wieder zu dem Thema Automated Hacking vorgehen und via Google sich die neuen Kameras suchen, die ja auch so manipulieren. Das ist ja kein Problem. Und das Passwort ändern, wichtig.
Gut. Ja, JavaScript ist ja eh blöd, ne? Achso, außer bei eBay natürlich. Gut, damit wären wir, glaube ich, so am Ende. Falls nicht noch jemand ein tolles Highlight hat, was wir komplett übersehen haben. Ja. Haben wir ein Mikrofon hier vorne, bitte? Nochmal.
Ja, RFID in Geldscheinen, kommt das nun doch nicht oder doch oder was?
Also RFID in Geldscheinen, irgendwie wenn nicht 2005, dann wahrscheinlich irgendwie 2006, aber es kommt definitiv irgendwann.
Meinst du, dass sie die Collision-Probleme wirklich gelöst bekommen?
Sie können es ja trotzdem erstmal einführen.
Ja, also zum Thema trotzdem erstmal einführen, das scheint tatsächlich wirklich genau der Ansatz zu sein, wenn der Staat gerade bei FID in Reisepässen fährt. Die wissen halt ganz genau, dass das Unsinn ist und geben auch offen zu, dass es sich dabei um Technologieförderung handelt, wenn man sie mal direkt auf die Nase zufragt. Also, naja. Insofern, ja, es könnte sein, dass sie FID in Geldscheine einbauen.
Ja, und natürlich irgendwie Biometrien, Pässen bzw. Ausweisen. Irgendwie, wer es nicht mitgekriegt hat, holt euch irgendwie spätestens im Sommer nochmal einen Reisepass, denn danach gibt es da irgendwie Biometrie drinne.
Ja, gut, schlecht, guten Rutsch und immer schön patchen.
Ja.